Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 1912. Erstmal mit dem Podcast mit dem Dreierpack heute. Wir sprechen nämlich über Spelle, über Bayern 2 und über Celle am Ende noch ein bisschen. Spelle und Celle, das ist ja eigentlich auch, fällt mir jetzt gerade mal sprechen so auf, dass das ja voll gut zusammenpasst, ja. Und wenn ich anfange, dann hat das meist damit zu tun, dass Tobi nicht da ist. Er lässt sich nochmal entschuldigen, auch die nächsten Wochen erstmal. Aber an meiner Seite habe ich wieder, oder an meiner Seite diesmal nicht, wieder nicht, sondern quasi an gegenüberliegenden Seite, wenn man das so sieht und das Internet so zwischen uns sieht. Also Lutz ist auch wieder da, aber halt fernmündlich.
Moin Lutz. Genau, quasi von Deutschland aus betrachtet. Ich bin nämlich quasi nicht mehr an der holländischen Grenze in Meppen, sondern an der polnischen Grenze in Brandenburg. Genau, damit auch erstmal Hallo an alle Zuhörenden da draußen und natürlich auch an dich und natürlich auch an Tobi, der hoffentlich zuhören kann.
Ja, vielleicht hört man es auch. Ich habe ganz große Sorge, wenn ich mir das hier so angucke, dass das überhaupt hörbar ist, was da am Ende bei rauskommt. Ich schätze mal, es liegt an deinem schwachen Internet, weil das Equipment ist immer noch das gleiche. Aber falls Lutz so abgehackt rüberkommen sollte, tut mir das leid. Ich glaube, das lässt sich jetzt nicht mehr beheben. Und wir hoffen, dass das trotzdem hörbar ist, was wir hier von uns geben. Aber naja, man merkt schon, du bist wieder in Deutschland. Das ist immer schlecht, was Internet angeht. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass das irgendwie hält und dass das irgendwie hörbar ist und dass da ein vernünftiger Podcast drin rauskommt. Ich entschuldige mich schon mal, falls es nicht so gut zu hören ist, aber da können wir leider jetzt nichts gegen machen.
Ja, ich mich natürlich deswegen. Auch. Wie du schon sagst, ich habe an meinem Aufnahmegerät nichts geändert. Ich habe meinen gleichen Laptop, mein gleiches Headset. Daran sollte es nicht liegen. Das Einzige, ja, das Internet hier im Hotel ist ein bisschen schwach, wie es scheint. Zumindest habe ich schon beim Spielen einige Abbrüche gehabt. Ich hoffe, das wird jetzt erstmal hörbar sein, natürlich, und auch durchhalten. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, genau.
Oder hören wir mal.
Hören wir mal, genau. Oder hoffen wir auf jeden Fall, toi, 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 dass es erstmal hält und dass es in der Qualität da ist, dass das auch so hörbar ist. Ja, ich habe eigentlich auch bei meinem Aufnahmegerät jetzt das Niedrigste genommen sozusagen, also ohne Video, nur Audio. Deswegen, ich hoffe, es hält und ich hoffe, es ist hörbar. Vielleicht ist das auch nur was ich hier so höre, schon so nur abgehackt. Und das ist dann hinterher butterweich und ganz normal flüssig. Aber gut, das werde ich dann hinterher hören. Gut, aber ja, fangen wir mit Spelle an, würde ich sagen. Dem Emsland Derby, wie es genannt wurde, zumindest von Spelle. Und was ein bisschen für Ärger gesorgt hat, so in der Meppner Fangemeinde. Konnte ich ehrlich gesagt, also ich kann da ja, also ich habe es vor dem Spiel, glaube ich, auch Emsland Derby genannt und ich habe mich da auch ganz gut beigefühlt, so dass das halt nur Spelle ist, in Anführungsstrichen, sowas interessiert mich dann eigentlich nicht, ob das jetzt ein ganz kleiner Verein ist und so weiter. Wenn wir da rangehen würden, dann würde, glaube ich, Meppen gegen Osnabrück nämlich auch kein Derby sein, zumindest nicht für die. Für uns dann auch Meppen gegen Oldenburg nicht. Aber deswegen finde ich das ganz, kann man das einfach mal so nennen, wenn man das denn so fühlt. Und dieses Fühlen, daran hat es dann doch ein bisschen gescheitert im Stadion. Also die haben sich ja echt wohl viel Mühe gegeben, die Speller, daraus so ein großes Derby zu machen. Aber ich muss sagen, und das ist dann auch, wo ich dann Leuten zustimmen werde, die dann sagen, das ist kein Derby. Ja, wie Derby hat sich so irgendwie doch nicht angefühlt, so im Stadion. Also bis im Bus quasi und auch bis ins Stadion schon. Aber irgendwie, weiß ich nicht, während des Spiels hat sich irgendwie nicht so nach Derby angefühlt. Keine Ahnung, ich kann es auch ehrlich gesagt schwer beschreiben. Aber wir haben das jetzt 3-0 gewonnen. Wir hätten das definitiv auch verlieren können, wenn wir mal, wenn es schlecht für uns gelaufen wäre, um schon mal so einen kleinen Zwischenfazit schon mal reinzubringen. Aber ja, Derby, weiß ich nicht, hat sich dann irgendwie doch nicht so angefühlt. Und dann war es halt doch in Anführungsstrichen nur ein normales Ligaspiel, fand ich.
Ja, ich meine, Derby ist ja so ein bisschen regional. Ich meine, Emsland Derby ist faktisch, würde ich jetzt sagen, erstmal richtig, weil Spelle ist halt noch Emsland. Und ja. Von daher ist faktisch richtig. Aber was so ein Derby ausmacht, ist natürlich im Großen oder im, wie du sagst, im Gefühlsmäßigen, ist natürlich eine gewisse Rivalität. Und dazu ist halt der, ja, weiß nicht, diese Paarung halt einfach auch zu selten, als dass man da schon von irgendwie einer gewachsenen Rivalität sprechen kann. Da ist irgendwie kein, ja, kein großer Konkurrenzgedanken dahinter und wie gesagt auch kein Gereibe, was halt bei Oldenburg oder gerade gegen Osnabrück halt mal der Fall ist, wo so kleine Sticheleien im Vorfeld halt auch dazugehören, dass man sich so ein bisschen aufbauscht. Das ist halt
Ja, guter Punkt.
bei Spelle halt nicht da. Und wie gesagt, deswegen ist es halt ein regionales Fußballspiel in dem Sinne. Was, weiß nicht, sollte das jetzt so sein, was ja, ich sag mal, hoffentlich nicht so ist, dass sich das über Jahre tragen oder entwickeln würde, könnte das bestimmt
Könnte
auch was
tatsächlich auch,
werden.
ja.
Aber gut, das ist, ich sag mal, von Meppener Seite nicht gewollt.
Ja,
Von daher
stimmt.
hoffen wir mal,
Ist
dass es
eigentlich
sich
auch.
nicht zu einem Derby entwickelt, sondern dass es einfach ja, ein schön regionales Spiel bleibt, wo man halt auswärts, wenn man nicht gerade weit weg ist, schön hinfahren
Ja.
kann.
Ja, stimmt. Ist eigentlich auch ein guter Punkt. Kann man schon vom Derby sprechen, wenn es das erste Aufeinandertreffen ist, so richtig? Weil du genau wie du sagst, also wenn sich, also auch da ist die Speller Fangemeinde wahrscheinlich auch nicht groß genug, die aktive Fanszene vor allen Dingen, das ist ja dann immer der Punkt, dass man sich dann auch gegenseitig immer so ein bisschen anstachelt, auch im Stadion und vor dem Stadion, genau, oder also vor dem Spiel, also nicht vor dem Stadion, dass man sich auf die Fresse haut oder so, so mache ich das nicht, aber dass da halt irgendwie drauf hingefiebert wird, das Spelle, das macht es ja eigentlich auch in Ordnung. Ich fand auch, dass der SV Meppen das gemacht hat, oder mitgemacht hat, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Diese ganze, ich sag mal, Werbeshow, die hat mich dann doch ein bisschen genervt, so, aber naja, gut, das gehört dann vielleicht auch irgendwie dazu, auch mit diesem Sondertrikot, mit diesem Schals, Bällen und so weiter. Naja, gut. Für Spelle war es das Spiel des Jahres, für uns war es halt ein nahes Auswärtsspiel und naja,
Drei
ja.
Punkte.
3 Punkte, genau, ja.
Ja, also ich kann das
Deswegen,
aus
also
Meppner
sei
Sicht
denen auf
auch
jeden Fall
verstehen.
gegönnt, sei denen auf jeden Fall gegönnt. Ich meine, gegen den großen SV Meppen zu spielen, das muss man natürlich feiern, das ist na, also schon richtig.
Ja, ich meine, ich kann das aus Meppner Sicht natürlich auch verstehen, dass sie das so ein bisschen versuchen mit anzupuschen und dann vielleicht nochmal ja, quasi damit provozieren, dass die Auswärtskulisse vielleicht doch noch ein bisschen größer wird, als es im Normalfall gewesen wäre. Das ist ja dann auch für den Verein selber also nur von Vorteil, wenn man
Ja.
quasi das Auswärtsspiel zum Heimspiel machen kann, auch was unsere bisherige Auswärtsstatistik angeht.
Ja, ich sag mal, die meisten Auswärtsspiele für uns sind ja Heimspiele, so gefühlt, zumindest von dem Support her. Von daher, daran lag es jetzt ja nicht. Aber ja, wahrscheinlich war von den 3.700 und ein paar zerquetschte, ich weiß gerade die Zahl hinter 3.700 nicht mehr ganz genau, aber da waren es, wie viel davon jetzt wirklich Spelle-Fanhäuser waren? Gute Frage. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte schon gehofft, man hat es ja doch ein bisschen probiert im Stadion, so diese Wechselgesänge zu machen. Kam nicht ganz so rüber. Vielleicht haben sich dann die Meppner, die im Heimbereich waren, sich dann vornehm zurückgehalten als gute Gäste. Aber trotzdem, natürlich waren mehr Meppner da als Speller. Aber gut. Es ist halt nur ein sehr kleiner Gästebereich gewesen, zumindest Gästekarten, sagen wir es lieber so, weil der Gästebereich war relativ groß. Das Stadion an sich, ich würde mal sagen, ist eigentlich auch schon ein ja, okayes Regionalliga-Niveau. Der Gästebereich, den fand ich aber doch ziemlich mies insgesamt, weil er war sehr weitläufig, aber dann durften nur 350 Leute rein oder 65, 365. Und dann hast du wieder diesen nervigen Zaun, quasi gleiche Bauart wie in Jeddelo. Wo du dann halt, wenn du dann mal quer guckst und also auch keine Stufen und so, dass du dann halt über den Zaun gucken kannst, so, nee, alles nix, da war dann halt immer schwierig dann so, wenn du, das heißt, wenn du vorne am Zaun standest, dann konntest du halt die Eckfahne nicht sehen auf der gegenüberliegenden Seite quasi. Ja, also das ist halt noch so. Da merkt man halt so, Spelle ist eigentlich auch, ja, also wir haben schon Schlimmeres gesehen in der Regionalliga, was Stadien angeht, aber geht auf jeden Fall noch mehr. Vor allem, wenn man gerade aus Havelse kommt, das ist ja jetzt auch schon ein sehr kleines Stadion und aber da ist der Gästebereich halt wenigstens ja so, wie man ihn sich vorstellt halt, ne? Mit gepflastert, mit Stufen, mit allem, dass du da halt ja vernünftig gucken kannst. So.
Ja, aber sie
Da
hat
ist
ja
in Spelle halt
wahrscheinlich
nicht
auch
so.
noch ein ehemaliges Zweitligastadion, so wie wir halt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, irgendwie 89 oder so haben die Zweitliga gespielt.
Ja, also es war in unserer Zweitliga-Zeit auf jeden Fall. Ich erinnere
Naja,
mich,
genau. Ja, stimmt, wir haben auch mal
dass
gegeneinander gespielt,
wir
ja.
gegeneinander gespielt haben, genau.
Passt da 89 noch? Ich weiß gar nicht. Sind wir nicht 91 aufgestiegen? Na gut, ist auch
Uff.
egal. Aber ja, wir haben
Ja.
gegeneinander gespielt, das ist schon richtig.
Genau, also der Name sagt mir noch was aus der Zeit.
Gut, kommen wir einfach mal zum Spiel, würde ich sagen.
Genau.
Also jetzt habe ich mir dann mal wieder auch den Kicker bemüht. Ich gucke da immer schön, wie die denn so gedacht haben, wie wir denn wo spielen werden. Und ich finde es immer schön, wie Prasse auf jeder Position immer eingesetzt wird, nur halt nicht da, wo er wirklich gespielt wird beim Kicker. Das ist dann immer schön. Irgendwann steht ja, glaube ich, auch im Tor oder so. Aber naja, war hier auf jeden Fall rechter Verteidiger, würde ich jetzt eher sagen. Also in der Dreierkette, aber eher nicht. aber doch interessant, dass wir Dreierkette gespielt haben. Hätte ich ja vor dem Spiel gar nicht mit gerechnet. Vor allen Dingen, weil im Vorbericht ja auch gesagt wurde, dass Luis Spreckelmeier ausfallen wird, der ja ausgewechselt wurde in Havelse. Also übrigens, die letzte Folge ist ja ausgefallen. Auf Havelse gehen wir vielleicht nur so vergleichsweise drauf ein. Was im Spiel gegen Spelle so war, wie gegen Havelse zum Beispiel. Zwei Szenen gibt es da ja wohl, über die man so sprechen kann, aber detailliert über das Havelse, auf das Havelse-Spiel gehen wir nicht ein, weil wir haben auch verloren, dann muss das auch nicht sein, finde ich. Ja, aber Spreckelmeier und Bruno Soares sind da ja ausgewechselt worden und beide, also dass Bruno länger ausfällt, das ist ja bekannt jetzt, weil er Muskelfaserriss hat. Und Spreckelmeier hieß es ja erst auch, dass er spielen kann. Dass Alipu davon ausgeht, dass er wohl spielen kann und dann aber stand im Vorbericht, er fällt aus und da hieß es, habe ich schon gedacht, okay, spätestens jetzt wird Spelle alles dafür tun, weil es hat ja doch sehr geregnet 2 Tage lang, dass das Spiel auf jeden Fall stattfinden wird. Aber ja, Spreckelmeier konnte spielen und dann hatten wir ja wieder mit Dreierkette gespielt. Misner diesmal hat eine Rolle eingenommen in der Dreierkette, zusammen mit Spreckelmeier und Karademir, die beiden ja schon eher ja gewohnt in dieser Position, aber für Misner war es jetzt das erste Mal. Und hat mir eigentlich gut gefallen im Spiel, so Missner. Generell ein gutes Spiel gemacht. Auch
Ja,
vorne, so hat
kann man so sagen.
sich.
Gut, ich meine, dass Spelle jetzt kein Offensivfeuerwerk abfeuern würde, war zu erwarten. Aber doch eigentlich hat sich unsere Defensivreihe in sehr großer Minutenzahl eigentlich gut geschlagen. Dass wir immer noch kleinere Aussetzer drin haben oder mal Phasen, wo wir uns unerklärlicherweise ein bisschen zurückdrängen lassen, ist wahrscheinlich noch eine Sache, auf die wir später noch eingehen werden im Verlauf des Spiels. Aber sonst vom generellen Fazit würde ich auch sagen, hat er sich sehr gut geschlagen.
Ja,
Ja.
genau, dann
Aber
davor im defensiven.
Spreckelmeier würde ich auch nochmal sagen, dass es schon krass ist, wie stark er sich reingespielt hat in die, nicht nur in die Stammelf, sondern auch in die, ja, ich sag mal, als absoluten Leistungsträger, wo man sich wirklich Sorgen gemacht hätte, wenn er wirklich länger ausfallen würde oder hätte
Ja.
ausfallen müssen.
Ist ja ausgewechselt worden in Havelse, glaube ich, in der ersten Halbzeit, 40. Minute so um den Dreh. Und mit seinem Abgang und allerspätestens mit dem Abgang von Bruno Soares ist halt die Defensivreihe mehr und mehr zusammengebrochen. Also ein klarer Strukturgeber, sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette. Wobei wir Viererkette ja eigentlich nicht mehr so richtig spielen. Das war ja wirklich nur noch aus der Not heraus in Havelse. Und ich hatte jetzt auch gedacht, dass wir aus der Not heraus hier eine Viererkette spielen. Aber ich glaube halt, dass das Thema Viererkette sich erstmal, ja, verabschiedet oder dass sich das erstmal ad acta gelegt, dass das erstmal ad acta gelegt wird. Aber mal schauen. Also Adipur hat ja in der Pressekonferenz ja schon mal gesagt, dass er das immer auf den Gegner so ein bisschen vom Gegner her abhängig macht, was er jetzt spielen lässt. Das ist ja auch richtig so. Aber ich finde halt auch schon, dass die Dreierkette sich aktuell doch wohl bewährt. Wobei auch gegen Spelle hat man wohl ein bisschen viel zugelassen dann in ein paar Phasen. Also bewährt ist dann vielleicht doch etwas zu großes Wort, aber insgesamt, ja. Glaube ich schon, dass das eher die Standardaufstellung ist als ja, die Viererkette jetzt. Ja,
Ja,
vor
würde
der
ich auch sagen.
Dreierkette
Also
würde ich sagen,
dazu haben
vielleicht
wir.
nur mit einem Sechser und zwar Willi Evsejev. Und vor ihm dann ja Seidel und Spit so ein bisschen. Wensing oder Spit eigentlich eher auf rechts außen und Seidel auch, also sagen wir es lieber anders. Wensing und Spit waren so ein bisschen auch die Flügelspieler, zusammen mit Seidel Schepp und Jansen dann als Stürmer. Und ja, muss sagen, ganz so richtig sehen konnte ich das jetzt im Gästeblock, vom Gästeblock aus nicht, aber ich glaube halt schon, dass Wensing und Spitt eher auf Außen waren und Seidel sich dann etwas mehr in die Mitte orientiert hat. Und Schepp und Jansen, zwei klare Stürmer, von denen sich einer mal so ein bisschen fallen lässt, aber das kennen wir auch schon eigentlich. Also ein 3-5-2 haben wir gespielt, auch wenn Kicker eher ein 3-2-4-1 sagt, aber gut, je nach Situation, wahrscheinlich ist das auch mal richtig gewesen.
Ja, in der Großteil würde ich sagen, das ist ein 3-5-2, das stimmt schon.
Ja. Ja, aber ich fand vom Beginn her, auch ähnlich wie beim Havelse-Spiel, war schon klar, okay, wir geben hier Gas, wir wollen Spelle eigentlich gar nicht ins Spiel kommen lassen, wenn wir früh ein Tor machen, dann kann man hier auch gleich so den Kielier Kiel-Weg einschlagen und zwar gleich erstmal einen Stopp davor setzen, dass sich der Aufsteiger gegen den großen SV Meppen so ja in also das Fußball Lust am Fußballspielen bekommt, aber auch wie bei Havelse, aber oder ein bisschen anders als bei Havelse, aber auch wie bei Havelse haben wir kein Tor geschossen, aber wir haben uns auch nicht die Riesenchancen herausgespielt von Anfang an. Da muss man sagen, da das fehlte so ein bisschen. Man hat auch schon so ein bisschen gemerkt, dass wir zwar dann natürlich das Spiel machen mussten und das auch angenommen haben so, aber so klare Torchancen und klaren Weg zu einer Torchance, der hat noch gefehlt, würde ich sagen, in der Anfangsphase.
Vor allem, ja, Aufwärtsspiele. Sich gerade in der Anfangsphase fand ich noch also wirklich gestartet ist mit dem Wissen, glaube ich, dass Meppen versuchen wird anzulaufen und dass man da ja drauf eingestellt war und das vielleicht einfach in dem Sinne, dass man halt einen Meter tiefer gestanden hat, dass man auch ja, ich sag mal, ein bisschen mehr noch angelaufen ist, beziehungsweise nicht auf den Ball, sondern dass man halt mehr gedeckt hat, so sagt man, die Gegenspieler, die vielleicht freien Gegenspieler angelaufen bzw. zugestellt hat, dass wir gar nicht erst die Chance hatten, irgendwie was aufzuziehen, was irgendwie mit Fußball zu tun hat.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Spelle, das hat man auch wohl gemerkt, obwohl die erste gelbe Karte ja Laspit im Spiel gekriegt hat. Und muss man auch sagen, ja, ich glaube, eine klare gelbe Karte wird es die Saison wohl nicht mehr geben. Also, was Foulspiel zumindest angeht. Also, es war wirklich schon Spitt, der ja eigentlich immer so durch seine Mentalität und durch seine Kampfschwein-Mentalität so ins Spiel findet. Dem tut so eine frühe gelbe Karte natürlich weh. Aber war schon, ja, nach 2 Minuten erstmal schon, den Gegner so umzusensen. Ja, kann man machen. Aber da auch ein Grund, warum eine Halbzeitpause ausgewechselt wurde, war vermutlich. Aber ja, auch Spelle ist halt sehr, sehr viel, also sehr körperlich agiert und sehr, ja, es war doch schon doch ein bisschen so ein Tretermentalität. Also das klingt ein bisschen zu hart, also unfair war es ja eigentlich nie. Aber die sind schon gut reingegangen, sagen wir es so. Das meinst du wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Tiefstehen, ja, genau, und man, Gegner.
Genau, Spelle wusste wahrscheinlich auch, dass wenn es ein offener Schlagabtausch wird, dann werden die unterlegen sein. Deswegen haben sie ja versucht, so wenig Fußball in dem Sinne, klingt jetzt auch ein bisschen gemein, aber so wenig Fußball wie möglich ist halt zuzulassen. Und ja, ich meine, dass Spitt direkt so reingeht, ich glaube, der ist jetzt einige Wochen quasi zum Joker degradiert worden. Und vielleicht war da einfach so ein bisschen Übermotivation im Spiel, dass er es jetzt richtig zeigen wollte, dass er in die erste Hälfte gehört, dass er halt drauf geht und alles gibt.
Ja, übermotiviert, das ist immer so das gute Wort, ja.
Ja, das kann man ihm nie vorwerfen, dass er irgendwie nicht alles geben würde, wenn er reingekommen ist. Aber ich glaube, er wollte halt wirklich jetzt von Beginn an nochmal ein bisschen mehr zeigen. Und
dann kam man einen Schritt zu spät, ja.
Genau, dieses bisschen mehr war leider zu viel, muss man in dem Fall
genau
leider
sagen. Das ist genau wie bei Anstoß 1 und Anstoß 2 und wahrscheinlich auch Anstoß 3, aber ich weiß jetzt nicht genau, welchen Teil es jetzt genau war, aber da konnte man durch Halbzeitansprachen immer so die Mannschaft pushen und so. Wenn man das zu doll gemacht hat, dann waren die halt übermotiviert, dann waren die im 120%-Bereich und dann waren die deutlich anfälliger für gelbe Karten. Also so war das bei Spitt wahrscheinlich auch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber nach der guten Anfangsphase Spelle auch gut ins Spiel gefunden, muss man sagen. Und die haben auch dann die Lücken, die wir in der Defensive zugelassen haben. Und diese Lücken, die ziehen sich ja so ein bisschen durch. Also das haben wir in Havelse gesehen. Das haben wir eigentlich auch, ja, das kann man fast sagen, hat man in jedem Spiel gesehen. Und deswegen muss man dann froh sein, dass es nur Spelle war, die da diese Chancen nicht genutzt haben. Weil wenn wir dann in dieser frühen Phase noch, das war vielleicht so um die 20. Minute rum, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Hinterkopf, wenn wir da dann halt in den Rückstand geraten, dann kann das doch ein Hexenkessel werden, das Stadion in Spelle. Und ja, das wäre dann ungemütlich geworden, aber die zwei Chancen, die wirklich sehr, sehr gut waren und deutlich besser waren als das, was wir bis dahin zustande gekriegt haben, die hat Spelle dann knapp am Tor vorbeigelegt. Und da muss man doch sagen, puh, also ich habe mindestens die zweite Chance habe ich auf jeden Fall drin gesehen, die wirklich ganz knapp am Pfosten vorbeiging, wo Schmidt den Winkel gut zugemacht hat. Aber puh, Junge, da habe ich tief durchatmen müssen.
Ja, also da muss man sagen, da hat Spelle wirklich dann reagiert und hat da wirklich gesehen, wo dann unsere Schwachstellen dann auch mal waren und haben dann das dann auch, ich sag mal, spielerisch gut genutzt. Gott sei Dank in der letzten Konsequenz nicht. Aber ja, sowas sollten wir auf jeden Fall, ja, das sagt sich natürlich sehr, sehr einfach, aber sowas sollte auf jeden Fall unterlassen werden, dass man da so einfache Ballverluste und dann so, sag mal, sich so einfach dann halt überspielen lässt.
Ja, deswegen, ich finde, Marek Janssen hat ja, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, wir sind jetzt gerade oder wir sind jetzt aktuell in der Lage, dass wir jeden Gegner schlagen können. Fand ich doch interessant, diese Aussage, gerade nach so einem Spiel, weil über 90 Minuten lang hat man einfach kein gutes Spiel gezeigt, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Also 3-0 hört sich natürlich souverän und toll und super an, war es aber über weite Strecken halt nicht. Und deswegen finde ich diese Aussage gerade nach so einem Spiel doch interessant. Weil vor allen Dingen, wenn man gerade gegen Havelse und gegen ja, Phoenix Lübeck Gegentore gekriegt hat, deswegen würde ich sagen, für die Hälfte der Liga, wir sind in der Lage, die Hälfte der Liga zu schlagen, was dann im Umkehrschluss heißt, Abstiegskampf ist nicht das, nicht unser, wird nicht das sein, wo wir reinrutschen werden, aber halt um die Relegation mitspielen, auch eher schwierig. Zumindest aktuell. Es kann natürlich sein, dass das in Zukunft jetzt besser wird, weil jetzt sind wir gerade vor den entscheidenden Wochen. Jetzt kommt Weiche Flensburg zu uns, glaube ich, Tabellenplatz 4 in der Auswärtstabelle. Da hat eine Mannschaft, die verliert zu Hause halt alles gefühlt, haben, glaube ich, 3 Punkte geholt oder zwei, nee, drei Punkte geholt durch 3 Unentschieden. Verlieren in einer Woche zu Hause 5-0 und gewinnen dann auswärts 5-0. Und da fragst du dich auch so, okay, auswärts stark sind die, wir sind natürlich heimstark. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das jetzt am Freitag losgehen wird bei uns. Und dann haben wir noch Norderstedt, zu denen wir müssen, Hamburg 2, Ottensen und Kiel. Das sind alles Mannschaften, die man eher oben einordnen kann. Und wenn wir dann aus dieser Woche mit sehr gutem Punkteschnitt rauskommen, dann hat Marek Janssen, dann würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen, weil dann sind wir tatsächlich jetzt langsam so weit, dass wir. Klar, wir müssen nicht alle diese Spiele gewinnen, damit er recht hat, aber wenn wir da gute Spiele zeigen und da halt über 90 Minuten lang wirklich mithalten können, ob wir dann gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen, obwohl unentschieden spielen ist ja nicht Mappen diese Saison, dann hat er auf jeden Fall recht mit seiner Aussage. Aktuell bin ich eher noch so, ja, für Spelle und Kieler Kiel reicht es dann. Dann gewinnt man dann auch zumindest auf dem Papier souverän. Aber du hast dann halt auch immer solche Klopper dabei, Oldenburg, Havelse ja, Phoenix Lübeck, die dann halt eher das Gegenteil beweisen. Aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und alles zu schwarz malen. Dafür sind die nächsten Wochen da, die dann beweisen werden, wo die Mannschaft wirklich steht. Und selbst wenn wir die alle verlieren sollten, wovon ich auch natürlich auch nicht ausgehe, steht man ja trotzdem aktuell noch gut da in der Tabelle.
Ja, also was ich da, ich denke mal, erstmal ist das wahrscheinlich so ein bisschen eine Reaktion auch auf das Interview, was er vielleicht im Vorfeld der Saison geführt hat, wo er auch für
Ja,
ordentlich
stimmt.
kritisiert wurde.
Und jetzt kritisiere ich ihn
Aber
dafür. Der arme
ja,
Mann.
aber was ich auf jeden Fall Ja, ich denke mal, dass er natürlich den Einblick auch in die Kabine hat. Und er sieht wahrscheinlich auch, erstmal sieht er die Fortschritte, nicht nur was das Spielerische angeht, sondern auch was so ein bisschen Reife auf dem Platz angeht. Ich meine, klar, da sprechen so einige Aktionen im Spiel dann immer noch ein bisschen dagegen. Aber so im Großen und Ganzen kann er die Fortschritte, die im Training oder halt auch auf dem Platz dann entstehen, auch wenn da vielleicht kein Tor oder keine spezielle Aktion draus wird, kann man das ja trotzdem irgendwie als Spieler wahrscheinlich mehr fühlen, was die Mannschaft für Entwicklungen macht. Und ja, vielleicht war das einfach darauf bezogen, dass er halt sieht, erstmal, was die Mannschaft für ein Potenzial hat. Ich meine, wir haben das wurde, glaube ich, im Forum geschrieben, dass wir bei Abpfiff irgendwie ja der älteste 24 Jahre alt war, was schon
Tobi Missner, ja.
oder war das im letzten Spiel? Nee, das war dieses Spiel,
Nee,
ne?
nee, nee, nee,
Ja.
dieses Spiel, ja.
Ja, genau, was natürlich schon Wahnsinn ist. Ich meine, das ist eine wirkliche U23, so wie sie quasi für eine Bundesliga-Truppe wie gemalt wäre.
Ob die wohl
Und
mehr U21 war zu dem Zeitpunkt als unsere U23 war zu dem Zeitpunkt als unsere U23? Ist auch mal witzig zu wissen.
ja, ich glaube, ich würde fast sagen, ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt auch.
Also,
Ich guck mal eben.
ich
Also.
weiß zumindest, dass unsere U23 ältere Spieler
Ja,
im
genau.
Kader
Ich
hat oder auf dem
weiß
Platz
die.
hat in der
Ja, im
Regel.
Kader auf jeden Fall. Aber ich gucke gerade, wenn ich in die Startelf gucke, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wer die sind, ehrlich gesagt. Aber ich würde. Steht tatsächlich auch nicht bei, aber ich glaube halt schon, ja, doch. Ja,
Ich meine,
ja.
Rami Friesen ist
Viel.
älter, Holthaus, ich weiß nicht, ob der gespielt hat, ist
Holthaus hat
älter.
gespielt, ja. Ja, Wilsmann ist älter.
Ja, schon wild
Ja,
auf
gut,
jeden
egal,
Fall.
egal, ja.
Aber ja,
Ziemlich wild.
ich denke mal, dass das wahrscheinlich dann in dem Sinne auch eine Gefühlssache. Also erstmal klar, wahrscheinlich ein bisschen Taktik ist dahinter, um die Mannschaft noch mal ein bisschen auch stark zu reden. Also was Motivation, nee, Motivation nicht, sondern was Selbstvertrauen angeht. Aber auch hoffe ich zumindest, dass das sein Eindruck aus dem täglichen Trainings- und wöchentlichen Spielbetrieb ist. Und
Ja, hoffentlich auch der realistische
darauf,
Eindruck. Ich erinnere mich immer noch an Marvin
genau.
Poirier, wie er gesagt hat, ich weiß, was die Mannschaft
Wollen
kann
wir mal
und
Dritter
wir
werden.
am Ende, ja, wir werden, oder nach dem Mannheim-Spiel hat er auch noch irgendwas gesagt. Das war schon nach diesem
Ja, genau. Ja.
legendären Interview hat er auch noch gesagt, ja, ich sehe jetzt Potenzial, ich weiß, was die Jungs können und so weiter, so was Ähnliches. Und ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube halt auch schon, dass Marijan das realistischer einschätzt als Marvin Poirier damals. Und na gut, letzte Saison war vieles schwierig. Und das
Ja, also ich
deutet sich
glaube
aktuell
allerdings
nicht
auch,
an, dass das die Saison auch so wird.
dass die halbe Liga, finde ich, von dir tatsächlich ein bisschen schwarz gemalt ist. Ich würde uns schon im oberen Drittel sehen, ob es jetzt
Ja, ja.
für die Top-Mannschaften, wo ja wirklich, ja, gerade Lübeck, fand ich, uns eine Halbzeit lang wirklich die Grenzen aufgezeigt hat, ist natürlich schon die Frage, da würde ich Kiel natürlich auch mit reinsehen. Das wird natürlich der absolute Gradmesser jetzt in den Wochen. Von den anderen würde ich sagen, ja, das sind auf jeden Fall Teams auf Augenhöhe. Dass man da nicht alles gewinnen kann oder gewinnen muss, ist logisch. Aber ich meine, da können schon Punkte gesammelt werden und die wären dann natürlich ultra wichtig, wenn man, ich sag mal, zumindest im Dunstkreis der Tabellenspitze noch irgendwie überwintern will.
Ja, Hälfte ist vielleicht übertrieben, aber ich fand das schon, wenn man mal guckt, gegen wen wir denn gewonnen haben und verloren haben. Man oben steht noch Hannover 96 und Lohne. Wer weiß, wie die Spiele ausgegangen sind, das war ja schon ein bisschen glücklich, aber wenn du Glück und Unglück mit rausrechnest, dann verlierst du auch nicht die Spiele gegen Jeddelo und Bremer SV. Und ja, dann ist das, ja. Um ein paar Plätze brauchen wir uns nicht streiten, aber ich denke halt schon, dass das ein einstelliger Tabellenplatz und eher nach oben als nach unten schon realistisch ist. Da hast du schon recht. Wo es jetzt am Ende die Reise hingeht, das sehen wir dann.
Richtig. Am Ende stehen
Gut,
wir
aber
jetzt auf
wir.
Platz 6 und würde ich sagen, das ist das, wo man uns nach dem ersten Saisondrittel auch leistungstechnisch, glaube ich, ganz gut einordnen oder verorten kann.
Ja. Gut, aber wir haben eigentlich noch vom Spiel so relativ wenig besprochen, außer jetzt die starke Speller-Phase am Anfang. Kommen wir mal zum 1-0, weil das war wirklich ein schön herausgespieltes Tor. Und ich muss sagen, ich habe ja die Offensive ein bisschen kritisiert und ich habe sie auch zumindest, wenn ich auf Instagram den Spielbericht so für mich schreibe, habe ich sie da auch kritisiert und das war schon ein bisschen vergleichbar am Anfang. Halt so viele lange Bälle, uninspiriertes Offensivspiel und so, viele Fehlpässe so dann, aber ja, dann trotzdem dieser Angriff zum 1-0, der hat sich schon von Anfang an angefühlt wie, das wird jetzt ein Tor. Dass es dann ein Tor wird und so, ist natürlich dann auch, es spielen viele Faktoren rein, aber Finn Seidel, der wirklich in der eigenen Hälfte den Ball vorantreibt, im Offensiv, in der Vorwärtsbewegung von Spelle, dann Spit bedient, der wirklich stark den Gegner stehen lässt und dann Marek Janssen bedient, der ihn dann ins lange Eck schiebt. Also wirklich ein schönes Tor, ein super herausgespieltes Tor von Anfang bis Ende und auch bezeichnend für die Highlights, ich habe Anführungsstriche in Luft gemacht, die der Nord-RV oder die Regionalliga Nord, der NFV, wie auch immer, zur Verfügung stellt, dass nicht die, also weder der Angriff von oder den Zweikampf, den gewonnenen Zweikampf von Finn Seidel ist drin, noch die starke Körpertäuschung von Spit oder wo er am Gegner vorbeigeht, sondern quasi nur der Schuss von Marek Janssen ist drin. Ja, fragt man sich auch, dann lasst es doch einfach sein. Also wirklich nur Tore, nur das Tor zeigen wollt. Also ich weiß nicht, die halbe Minute hätte man dem auch noch gönnen können. Also die Entstehung eines Tores wäre auch immer noch ganz schön zu sehen in den Highlights, aber gut. Trotzdem, richtig starker Angriff von allen eigentlich super stark gemacht. Und ja, 1-0 in einer guten Phase, sage ich jetzt mal, also guter Zeitpunkt im Spiel. Also Spelle gerade zwei Chancen liegen lassen, dann machen wir das 1-0, wurden aber vorher auch schon ein bisschen stärker. Dann war das halt nur logisch, dass wir dann 1-0 in Führung gehen. Und ja, das war schon top. Also gerade dann in der ersten Halbzeit hat man sich das dann auch verdient. Ich glaube, in der ersten Halbzeit kam von Spelle dann nicht mehr so viel. Ich weiß auch jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ja, doch, wir hatten noch, glaube ich, ein, zwei richtig gute Chancen. Ich glaube sogar noch einen Pfostenschuss. Ich glaube, noch einen Pfostenschuss in der ersten Halbzeit. Oder verwechsel ich das? Kann auch sein, dass ich das gerade mit der zweiten verwechsel, weil das Spiel habe ich ein bisschen präsenter gerade noch vor Augen. Weil das habe ich gestern noch geguckt, im Real Life. Und ja, aber trotzdem, gute Chancen hatte man auf jeden Fall noch. Und man hat Spelle ja so ein bisschen, ja, man hat den so ein bisschen angemerkt, dass die so ein bisschen raus waren aus dem Spiel. Also da hat man wirklich in der richtigen Phase das Tor gemacht. Auch, dass der Kapitän von Spelle ausgewechselt werden musste in der ersten Halbzeit, hat natürlich dem Spiel von Spelle auch nicht gut getan. Auch irgendwie Muskelverletzungen und musste ausgewechselt werden. Auch nach 6 Wochen wieder erstes Spiel von Anfang an. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber da ist dann halt, spielt die Vernunft wahrscheinlich nicht mit. Dann heißt es einfach, ja, muss ich fit sein, nützt halt nichts. Aber vielleicht ging es ihm auch wirklich gut und das war jetzt halt ärgerlich. So eine Verletzung aus dem Spiel heraus passiert dann halt mal. Ja, aber es lief halt gut für uns, sagen wir es so.
Ja, da muss man wirklich sagen, wie du schon sagst, man hat kurz nach einer oder nach der Speller Offensivphase und das sollte sich in der zweiten Halbzeit auch noch mal so wiederholen quasi, hat Meppen einfach eiskalt quasi für ja den Stecker gezogen für die Speller so ein bisschen.
Ja, man war
Also
halt so ein bisschen der erfahrene Verein quasi, obwohl ja wir gerade gesagt haben, dass dann zum Schluss eher eine U23 auf dem Platz stand. Aber man hat halt so, ja, der unerfahrene Aussteiger, der ärgert sich, weil er die Chance nicht reinmacht und dann kommt der abgeklärte Absteiger aus der dritten Liga mit seiner Erfahrung, ne, in Anführungsstrichen jetzt auch wieder zu sehen und macht dann halt eiskalt die Tore. Und dann stehst du da als Aufsteiger dann blöd da quasi mit runtergelassenen Hosen. Ja, war halt, ja, nimmt man dann halt gerne so mit.
ja, so
Weil
ein bisschen
nix, also
vergleichbar wie
du willst einfach nicht, du willst einfach nicht in Rückstand geraten bei 3.700 Spellern, von denen wahrscheinlich über 1.500 obwohl Mappen da waren. Trotzdem willst du da nicht in Rückstand geraten, weil dann wird das halt ungemütlich. Und deswegen war das halt quasi ein Perfect Storm.
ja, richtig, richtig. Es war so ein bisschen vergleichbar wie ja. Wir machen da nicht das 3-3 gegen Havelse mit einer großen Chance und im
Oh ja,
Gegenzug
ja.
fällt das Gegentor quasi, macht so ein bisschen, zieht dann so ein bisschen den Stecker Und
Ja, richtig,
genauso
perfekt.
war es jetzt in diesem Spiel halt auch. Also Speller kommt gerade wieder, oder nicht wieder in dem Fall, aber kommt gerade so ein bisschen dran, schnuppert so ein bisschen an einem Tor und dann kommen wir halt dagegen und machen halt dann halt aus
Das Tor,
den,
ja.
zu dem Zeitpunkt wirklich wenigen Offensivaktionen machen wir dann halt das Ding. Und ja, ich sag mal, wenn wir jetzt vorne dran wären, würde man sagen, wie eine Spitzenmannschaft. Aber ja, wie du schon sagst, zumindest abgeklärt war das definitiv. Das war ja stark gemacht, wie du auch gerade schon sagst, von der ganze Angriff war ja war 1A,
Stark.
1A zu Ende gespielt einfach und vorgetragen.
Ja, und in die Halbzeit ging es dann halt auch mit dem 1 zu 0. Und aus der Halbzeit kam erstmal nicht mehr Lars Bitt, der wurde ausgewechselt mit Daniel Haritonov. Auch Harry nach seinem ja, unglücklichen Auftritt in Havelse jetzt auch zum ersten Mal als Joker gekommen. Hat in der zweiten Halbzeit aber eigentlich einen ganz guten Job gemacht, fand ich. Ja, dass Lars Bitt drin bleiben musste, nachdem er das 1-0 noch so stark vorbereitet hat, lag aber dann wahrscheinlich auch. Aber ich muss auch sagen, dass er mir in der ersten Halbzeit jetzt davon abgesehen auch nicht so gut gefallen hat. Aber das könnte dann auch beides so sein, dass man dann ihn drin lässt wegen der gelben Karte, dass man das nicht riskieren will. Und ja, und halt auch, ja, weil er dann nicht so viel, ja, so viel ja, Spielbindung dann hatte, dann auch aufgrund dessen.
Ja,
Auch wenn er
ich
das
glaube
1-0, wie
tatsächlich,
gesagt,
das
super
lag,
vorbereitet hat.
ich würde sagen, das lag wirklich hauptsächlich an der gelben Karte, dass man da ein bisschen Schiss hatte. Ja, klar, man hat ihn draufgelassen, weil ja, man wollte ihn halt auch nicht in dem Sinne, glaube ich, irgendwie demütigen, klingt jetzt auch ein bisschen zu hart, aber man wollte ihn halt nicht irgendwie anzählen oder öffentlich irgendwie ja, das geben, dass man ihn schon vor der Halbzeit auswechselt. Deswegen hat man halt gesagt, komm, halt dich ein bisschen zurück. Vielleicht hat er deswegen auch diese Bindung ans Spiel, die ja bei ihm wirklich über den Einsatz kommt, vielleicht nicht ganz so gefunden, wie das im Normalfall sein sollte. Und dann hat man halt gesagt, komm, muss jetzt gut sein für heute, bevor wir halt mit einem Mann weniger am Ende spielen müssen. Ziehen wir halt die Konsequenz und er wird seine, also da bin ich mir aber auch sicher, er wird seine Chance auch wieder kriegen. Ich meine, vielleicht jetzt nicht von Anfang an, sondern halt so wie zuvor oder wie gewohnt fast als Joker für die letzten 20, 30 Minuten, wo er halt, wenn der Gegner schon ein bisschen platt ist, wo er dann vielleicht seine Körper- oder seine Einsatzfreude, seine Lauffreude halt noch ein bisschen besser zur Geltung bringen kann.
Ja. Mir fällt übrigens gerade ein, das hatten wir vor der Aufnahme gar nicht kommuniziert, aber in der letzten Folge haben Tobi und ich halt so Spieltags-Award vergeben, wie man es auch aus dem
Ja,
Rasenfunk kennt,
ja.
also Man of the Match und Unsung Hero. Und Moment des Spieltags, diesmal habe ich auch einen Moment des Spieltags auf jeden Fall. Der war nämlich in der Halbzeitpause. Aber kommen wir dann zum Ende. Kommen wir dann zum Ende nochmal drauf. Also vielleicht kannst, falls du dir keine überlegt hast, dann hast du jetzt noch eine Halbzeit Zeit, die ja wir wahrscheinlich anderthalb Stunden lang noch bereden werden. Zeit, dir was auszudenken.
Ja, alles klar. Ja, ich habe es natürlich gehört, die Konsequenz ausgezogen, dass ich mir da Gedanken machen sollte, habe ich natürlich nicht.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja,
Das
das
war
ist
ja gleich einfach
natürlich.
spontan. Was fällt mir da wohl ein?
Ja, gut. Aber aus der Halbzeit heraus kam Spelle doch deutlich besser. Ich war witzigerweise nach dem Spiel gar nicht mehr sicher, wann Spelle diese Riesenchance hatten, ob das schon beim 2 zu 0 war oder ob das noch beim 1 zu 0 war. Und es war ja noch beim 1 zu 0, weil das 2 zu 0 fiel in der 66. Minute. Und man muss wirklich sagen, Spelle hat gedrückt. Spelle hatte vor allen Dingen gute Chancen nach Standards. Und Spelle hatte wirklich fast schon wie in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen. Und da muss man sich wirklich dann bei Bennett Schmidt bedanken, dass der die Null festgehalten hat, weil auch ein 1 zu 1 wäre unschön gewesen zu diesem Zeitpunkt. Wieder erstarkte Speller, so ins Spiel zurückzuholen, wäre fatal gewesen. Deswegen Bennett Schmidt, der ja auch wie Harry auch Kritik abbekommen hat nach dem Havelse-Spiel, noch deutlicher als fast alle anderen Spieler. Ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, darf jeder selber beurteilen, aber ja, zumindest beim 2-0 sah er halt sehr unglücklich aus und auch danach mal sehr, sehr gute Aktion gehabt und dann aber auch sehr, sehr unglückliche. Aber hier muss man wirklich sagen, das ganze Spiel über Benne Schmidt, starkes Spiel gemacht, hat uns da im Spiel gehalten, hat auch diese gescholtene Strafraumbeherrschung hat er echt richtig stark hinbekommen. Es gab nicht so viele lange Bälle in den Strafraum, muss man aber fairerweise auch sagen. Trotzdem makelloser Auftritt und halt auf der Linie immer noch richtig stark. Ich würde fast sagen, dass das Benne Schmidt wahrscheinlich auf der Linie einer der stärksten Torhüter ist, der Liga wahrscheinlich. Was er da weggeholt hat, war schon richtig stark. Und das war auch ein wichtiger Punkt für diesen 3-0-Sieg. Benne Schmidts starke Leistung in dieser starken Spellerphase in der zweiten Halbzeit.
Definitiv, definitiv. Ich finde, er kommt immer, ich finde die Kritik, die er abbekommt, ein bisschen übertrieben immer mal. Klar, in der Strafraumbeherrschung, wie du schon sagst, ist er noch ausbaufähig oder ist seine Leistung noch ausbaufähig. Allerdings finde ich auch, dass er da schon Schritte nach vorn gemacht hat, nicht nur heute, beziehungsweise am Wochenende, sondern auch davor schon. Ich fand auch, ja, ich meine, klar, das Havelse-Tor, sei jetzt mal das 2-0, wo die Flanke abrutscht und quasi sich über ihn drüber ins lange Eck senkt. Boah, das finde ich auch schon schwierig, dass man ihm da, das was anrechnen will, weil ich meine, klar, erstmal rechnest du da nicht mit und ich meine, du musst ihn bestimmt eine Sekunde, ich meine, man sagt ja beim Autofahren, man hat irgendwie eine Sekunde, braucht man, bis man da, darauf reagiert, was, wenn da jetzt irgendwie im Vorfeld einer bremst. Und ich meine, so ein Moment an Reaktionszeit muss man ihm da auch geben, dass er halt sieht, oh, das ist gar keine Flanke oder das hätte eine Flanke sein sollen, wird aber keine, sondern die geht jetzt aufs Tor. Und dass man dann erstmal in die Rückwärtsbewegung kommen muss und dann noch den Ball abwehren soll, ist schon schwierig. Klar, unglücklich sieht das immer aus, aber weiß nicht, einen Fehler würde ich ihm da jetzt speziell nicht, hätte ich ihm da nicht irgendwas angedeutet, da, also, ja, gut, wie gesagt, ein Weltklasse-Keeper hält ihn halt, aber gut, wir reden halt ja auch über Regionalliga, und da, also, sehe ich jetzt ehrlich gesagt kaum, dass den irgendwie viele gehalten hätten. Aber gut, ja. Lass uns bei dem Spiel bleiben.
Wie gesagt, ich habe ja unglücklich gesagt, jetzt Schuld wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht, aber es gab ja danach auch noch ein paar Szenen, wo er nicht gerade Sicherheit ausgestrahlt hat, aber das betrifft ja die ganze Defensive. Deswegen, da hat er dann mehr Kritik abbekommen als andere, fand ich dann auch ein bisschen schwierig, aber naja. Gut, aber ja, in diesem Spiel halt wirklich top gehalten. Das, was auf seinen Kasten kam, hat er wirklich stark pariert und war dann auf jeden Fall auch mit Matchwinner, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Und das ja halt auch, und das finde ich, das kommt dabei halt immer ein bisschen zu kurz, wenn er halt diese Kritik abbekommt, dass er auf jeden Fall uns schon mehr Punkte gerettet hat oder gehalten hat, als er Tore verursacht hat. So unsicher er halt manchmal auch aussieht bei langen Bällen oder bei Flanken, finde ich, das kann man dann auch immer nochmal sich in Erinnerung rufen, dass er halt, also ja, wir wären wahrscheinlich nicht im Pokalfinale, wir hätten auch gegen Drochtersen das erste Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen und wer weiß, wie so eine Saison dann verläuft, wenn man ja halt nicht so startet, wie wir das jetzt getan haben oder wenn wir halt nicht dastehen, wo wir jetzt stehen würden, auch dank ihm halt oder wo er wirklich halt nicht zu vernachlässigen Anteil dran hat, dass das, wie gesagt, dass das nicht heißen soll, dass er gerade an der Strafraumbeherrschung, ich meine, dass der Junge wird ja nicht doof sein, der weiß ja auch, wo seine Schwächen sind. Ich meine, der wird sich nicht für Manuel Neuer halten, der wahrscheinlich der ist, der das Rauslaufen oder die Strafraumbeherrschung in dem Sinne revolutioniert hat. Aber wie gesagt, trotzdem muss man da halt so ein bisschen, finde ich, die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, man sieht, dass er von Spiel zu Spiel, finde ich, in der Strafraumbeherrschung Fortschritte macht. Das hat er auch gegen Havelse, finde ich. Da hat er einige Szenen gehabt, wo er, glaube ich, in den ersten Spielen noch auf der Linie geklebt hätte, wo er da jetzt draußen war und den Ball abgefangen hat. Das ist gut. Wenn du halt verlierst, ist ja, geht das halt wahrscheinlich so ein bisschen unter. Und ich finde, das sollte halt gerade dann heute halt wirklich auch nicht untergehen, wie du schon sagst, hat einen großen Anteil gehabt. Und ich denke, er wird weiterhin lernen und seine weiteren Anteile an den nächsten Punkten haben.
Ja, ich denke auch. Ich finde auch, bis zur Winterpause habe ich auch schon öfter gesagt, dort man ihm auf jeden Fall die Chance geben, sich zu beweisen. Heute hat er es auf jeden Fall gemacht. Dann können wir die Uhren wieder auf Null stellen sozusagen, weil Torhüter kann man ja nicht so einfach auswechseln wie Feldspieler. Und ich finde auch, so akut ist es halt wirklich nicht. Selbst nach schwachen Spielen würde ich nicht auf die Idee kommen, Bennett Schmidt zu sagen, ja, war seine Schuld, wir müssen da auf jeden Fall handeln. Und wenn wir handeln, dann gibt es halt nur Julius Pünd. Und damit will ich nicht despektierlich Julius Pünd gegenüber sein, sondern ich will nur sagen, dass wir definitiv nicht Erik Tomaschke ins Tor stellen sollten, weil das halt keine Option ist, meiner Meinung nach, sowohl für die Saison als auch für die Zukunft. Weil dann, finde ich, haben es eher Schmidt und Pünd verdient, im Tor zu stehen. Und deswegen, ich habe keine Bauchschmerzen damit, wenn Schmidt im Tor steht, wenn Pünd im Tor steht. Und Schmidt steht jetzt im Tor, weil er halt einfach aktuell einen Tacken besser ist als Julius Pünd. Und von daher finde ich, habe ich da keine Probleme mit. Aber Erik Tomaschke, nein, tut mir leid, das ist unser Torwarttrainer, den stellen wir nicht ins Tor. Würde ich jetzt sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, erstmal hat er halt jetzt auch schon wahrscheinlich seit Monaten kein Torwarttraining gekriegt, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Gut, ob er das braucht noch, weiß ich nicht, wie das als Torwart so ist, ob man sich da die Praxis rausholen kann. Aber wenn man auch nur einen Funken irgendwie an die Zukunft denkt, kann man nicht ernsthaft wollen, dass Erik wieder ins Tor geht. Und ich glaube,
Ich glaube,
das wird
Erik
ja
will das
auch.
auch selber gar nicht.
Ich wollte gerade sagen,
Also.
das wird ja auch so sehen, dass er jetzt derjenige ist, der für die Ausbildung zuständig ist. Und klar, wenn jetzt ein Notfall sein sollte, wo
Ja, klar.
halt, wenn halt Pünd gesperrt ist und hätte Bennett jetzt, weiß nicht, sich irgendwie eine Verletzung zugezogen oder auch eine rote Karte gesehen, klar, dann ist das
Ja, klar.
natürlich nochmal eine andere Sache. Dann ist es in Anführungszeichen Notfall. Und da wird oder wäre Erik definitiv auch bereit und auch, weiß nicht, bestimmt vollkommen einsatzfähig. Aber wie gesagt, wenn man irgendwie an die Zukunft denkt, dann muss man halt einen Torwart gerade jetzt, wo wir halt zwei gute junge Leute haben, müssen die halt langsam aufgebaut werden.
Jo.
Und ja, deswegen würde ich auch sagen, Erik darf einfach keine Option sein jetzt. Wie
Genau.
gesagt, das
Ist,
wäre eh
glaube ich,
nur
auch intern
kurzfristig
nie,
und
nie irgendwie Thema gewesen.
nee, denke ich auch nicht. Genauso wie Putti halt auch eigentlich keine Option ist, um nochmal Einsatzminuten zu kriegen, außer es
Hätte
ist
ich
halt
aber, hätte ich
wirklich.
tatsächlich aber, hätte ich aber mit gerechnet, wenn Spreckelmeier wirklich ausgefallen wäre. Dann hätte ich wirklich gedacht, ja, dann könnte Putti tatsächlich noch eine Option sein. Aber wahrscheinlich
Aber
hätte
ich
man dann eher
glaube,
auf Viererkette umgestellt und hätte das dann
ich wollte
irgendwie
gerade
anders
sagen, ich
geregelt.
glaube nicht für ernsthaft Minuten, um vielleicht noch mal eine Minute Zeit von der Uhr zu nehmen. Okay, sagen wir mal, da weiß nicht, dafür vielleicht, aber ich glaube ernsthaft, um noch mal irgendwie eine Halbzeit oder 90 Minuten zu spielen, ich kann es mir schwerlich vorstellen tatsächlich. Also wie gesagt, da müsste halt genauso viel wahrscheinlich zusammenkommen im negativen Fall, als dass das wirklich noch mal ja, ernsthaft in Erwägung gezogen würde.
Ja, kommen wir dann zur Schlussphase des Spiels, würde ich sagen. Also zum 2 zu 0 erstmal. Gerade, ich glaube, auch wieder so ein bisschen wie beim 1 zu 0 aus der starken Phase von Spelle heraus, aber auch schon so ein bisschen, wir hatten uns schon befreit so ein bisschen aus dem Speller-Druck. Wir waren schon wieder in unserem Spiel, halt sehr hoher Aufbau, sehr, sehr, sehr viel, ja. Druck in der gegnerischen Hälfte und so. Und so ist das Tor ja auch so ein bisschen gefallen. Ein bisschen glücklich war es tatsächlich auch noch. Karademir, der den Ball dann, glaube ich, über Umwege so ein bisschen zu Willi Evsejew bringt, der dann auch den Ball, langen Ball nach vorne bringt, der dann irgendwie bei Wensing landet, der dann auf Außen zu Marek Jansen legt und der stark in die Mitte auf Schepp legt. Sehr uneigennützig. Und wirklich von Anfang bis Ende, also wenn man das Glückliche ein bisschen rausnimmt, aber doch souverän zu Ende gespielt, also richtig schön mit Übersicht, mit ja, keinem überhastetem Abschluss dann in dem Fall, sondern wirklich ins Tor getragen. Das ist ja auch das, was man immer wieder vorwirft im Meppner-Spiel, dass die Jungs nicht aufs Tor schießen, aber hier war es einfach perfekt und genau richtig gemacht.
Ja, lustigerweise, so. Ja, wie du schon sagtest, genau wieder quasi mit Abschluss oder um einer Speller Druckphase so ein bisschen den Stöpsel zu ziehen. Du hattest im Spiel geschrieben, dass das Spelle stärker wurde. Das war in diesem, keine Ahnung, 9 Minuten, die der Stream langsamer war, war ich erst irritiert und dachte, starke Spellerphase, okay. Sieht scheinbar ein anderes Spiel. Nee, er hat nur 10 Minuten oder 9 Minuten
schon ich habe aus der Zukunft
in die Zukunft gesehen, quasi. Genau, du hast aus der Zukunft geschrieben. Genau. Dann wird es langsam irgendwann besser und dann fiel halt Gott sei Dank das Tor. Ich hatte nämlich schon Sorgen, dass es quasi so eine Art Spoiler war es nicht. Sondern im Gegenteil, genau, haben wir dann das Tor gemacht und ja, war
auch schön. Ja, Rücksicht. Ja, sag du erst nochmal zu Ende.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, war auch quasi schön gespielt. Ja, man hat ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball quasi durch die Abwehr geht. Und aber ja, dann wunderbar mit die Übersicht quergelegt auf Shep, der dann wirklich quasi nur noch einschieben muss. Auch stark gespielt, also souverän, einfach gedankenschnell den Abpraller weitergeleitet und ja, dann wie gesagt verdient, dass das trotz dieser kurzen Spellerphase verdient das Tor gemacht, ja, würde ich sagen, und ja, wie gesagt, damit die Spellerhoffnung eigentlich im Keim
nicht gemacht.
Ja.
Oder ja, ich versuche ja mal Rücksicht zu nehmen, wenn ich was aus dem Stadion schreibe, mit dem Verzug, den ich ja auch kenne. Aber ich bin immer so 3 Minuten oder so gewohnt. 9 fand ich dann doch schon okay. Das war mir dann nicht bewusst, dass das dann so geht. Deswegen, ich habe mich auch immer mal gewundert, dass nach dem Tor so gar nichts mehr geschrieben wurde, wo ich gedacht habe, naja, gut, dann halt nicht. Und ja.
Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau, woran es lag, war der Stream war auch sehr, sehr merkwürdig. Deswegen habe ich die ersten paar Minuten auch, deswegen diese gelbe Karte von Spitt, die habe ich bewusst so kaum wahrgenommen, tatsächlich, weil ich am Anfang, und das lag definitiv nicht an der Internetleitung, aber weil ich das auf dem Fernseher nur in Low-Qualität zum Laufen gekriegt habe.
Ja, das kenne ich. Das hatte ich, als ich gegen Lübeck geguckt habe, auch schon. Ja.
Genau, sobald ich auf High gespielt hatte, konnte ich quasi 3 Sekunden gucken.
Ja, schon.
Und dann war geschockt. Dann habe ich auch übers Handy geguckt, übers Handy auf den Fernseher geworfen quasi. Damit lief es dann auch auf High, tatsächlich.
Ah, okay.
Aber ich weiß nicht, ob es dann daran lag, dass ich halt noch einen größeren Versatz hatte irgendwie. Keine Ahnung.
So.
Ich hab das Handy dann auf jeden Fall einfach versucht, so wenig wie möglich anzupacken. Und habe ihn dann einfach quasi machen lassen und wollte dann halt einfach nur gucken, ohne irgendwie nochmal irgendwie einen Stopp zu provozieren. Und wie gesagt, deswegen habe ich nicht aktualisiert, okay, nochmal irgendwie versucht vorzuspulen, was auch immer. Ich habe einfach gesagt, ja, so, mach einfach, gut, wenn es dann 9 Minuten sind, na, dann ist das halt so.
Meine. Sofascore ausmachen, dann geht das, ja.
Richtig,
aber das erinnert mich an Lübeck, das Phoenix-Spiel, da warst du ja vor Ort. Und ich habe das im Stream gesehen. Da waren die ersten 10 Minuten oder so, oder die ersten 5 Minuten, ich weiß nicht mehr ganz genau, da war ja auch Stream schwarz. Und dann war das genauso, wie du gesagt hast, dass nur low geht, aber an der Internetleitung kann es eigentlich nicht liegen. Das muss dann halt immer bei der Heimmannschaft sein. Und dann in der zweiten Halbzeit, ich sag mal um die 60. Minute rum, da war der Stream auch mal wieder 2-3 Minuten weg. Danach war das Bild aber wirklich top. Da war es auf High, da war es flüssig, da ging alles. Also weiß ich auch nicht. Da haben sie einmal den Router neu gestartet oder so und dann hat es wieder funktioniert. Also wirklich, NordFV ist halt einfach super geil.
Ist echt paradox. Und dann, wenn man so relativ kurz danach ja halt dann auch das Spiel der Frauen, wo wir später nochmal drauf zurückkommen, dann auch im Stream sieht, also in meinem Fall jetzt, das ist schon also wirklich ein Klassenunterschied oder ein Zweiklassenunterschied. Offensichtlich.
Und,
was aber auch nochmal krass ist tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, man hat auf einmal, zumindest im Spiel, das hast du jetzt, ich weiß nicht, ob das im Relive auch war, aber zumindest im Spiel war auf einmal auch ganz flächig, mitten im Spiel, also nicht irgendwie in der Halbzeit oder so, einfach ganz flächig ein Werbespot so voll,
Okay.
nicht Splitscreen oder irgendwas, einfach nur Vollbild, irgendwie ein Reifenwerbespot mit Pferd, keine Ahnung. Ich habe ja versucht, das zu ignorieren. Ich
Reifenwerbespot
war
mit Pferd.
irgendwie
Da hat man irgendwie nicht ganz verstanden, wie man
ja.
das. Gut, naja.
Ja, Gott sei Dank, ich habe ihn, ich weiß auch nicht, um was es da ging. Ich war erstmal nur, war das jetzt gerade wirklich ein
Irritiert.
Werbespot? Ich konnte es in dem Moment wirklich nicht richtig glauben.
Ja, das ist ja mal
Aber
richtig
gut.
assi, ja. Gut,
Ja.
ich hab's, im Real Life habe ich es tatsächlich nicht gesehen. Die Frauen und die ersten Männer habe ich nicht im Real Life gesehen. Ich habe nur das Spiel der zweiten im Real Life gesehen, weil ich das ja gar nicht gesehen hatte.
Ja,
Und
okay.
deswegen, das habe ich mir gestern angeguckt, aber zeittechnisch habe ich es dann nicht hingekriegt. Die anderen, da habe ich nur die Highlights dann gesehen und Highlights bei NordFV oder wie gesagt beim NFV ist halt nichts. Bei den Frauen über Sport Total ist das auch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ja. Gut, machen wir das Spiel erstmal fertig. Also man muss sagen, danach hatte Spelle, glaube ich, noch ein oder zwei Möglichkeiten, aber ich richtig gefährlich wurde es, glaube ich, nicht mehr. Spelle war halt schon, glaube ich, gebrochen, so richtig ja. Ist auch schwierig, das mental, glaube ich, zu verarbeiten. Du hast eine starke Anfangsphase, frisst dann das 1-0. Hast dann eine starke Phase in der zweiten Halbzeit, frisst dann das 2-0. Und danach hat Meppen das kontrolliert runtergespielt und hat in der Nachspielzeit, und da muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von Daniel Benke, dass der sich halt von Felix Golkowski sein Nachspielzeittor genommen hat. Also wirklich, das geht gar nicht. Klar, Scherz natürlich. Aber ja. Bevor wir dazu kommen, fällt mir noch ein, muss ich auch noch Armin Muja noch erwähnen, der mir richtig gut gefallen hat. Der hat 70 Minuten oder in der 70. ist er reingekommen, hat, glaube ich, jetzt so viele Minuten gekriegt wie noch gar nicht. Spielt ja bei der U19 normalerweise, ist 17 Jahre alt, also wird auch nächstes Jahr noch bei der U19 spielen und halt
Wir
dann
dürfen
auch ab und zu
zumindest.
mal im Profi-Tag. Ja, genau. Ja, gestimmt dürfen. Also ist jetzt die Frage, vielleicht empfiehlt er sich jetzt auch noch so weiter, dass er eine Option wird halt für die U23 oder halt für die erste tatsächlich. Also wirklich, hat ein starkes Spiel gemacht, hat mir richtig gut gefallen, hatte auch eine richtig gute Chance noch, die knapp am Tor vorbeigeht. Und ich hatte eigentlich gedacht, er hätte das 3-0 vorbereitet, aber es war dann doch Finn Seidel gewesen, der auf Felix Golkowski vorbereitet hat, der, glaube ich, sein erstes Saisontor jetzt gemacht hat. Wirklich stark. Also die Einwechslungen waren alle gut, auch Luis Gravemann hat ein paar Minuten bekommen. Zwar nur, ist in der 87. eingewechselt worden, aber trotzdem auch cool, dass er jetzt auch noch ein paar Minuten gekriegt hat. Ich glaube, in Lübeck hat er eine ganze Halbzeit gespielt, aber jetzt dann immer mal wieder ein paar Minuten. Ja, Golkowski sich mit dem Tor belohnt, war auch so schön in die Mitte gezogen nach Pass und dann sah ein bisschen unbeholfen aus, ist auch ein bisschen ins Tor gehoppelt quasi, aber ja, Torwart verladen und dann war halt drin. Freut mich auf jeden Fall richtig für ihn. Golli, der ja auch bei der U23 dann noch 90 Minuten gespielt hat. Also wirklich ein volles Fußballwochenende für ihn in 2 Tagen dann. Also ja gut, er ist jetzt auch hier in der 84. eingewechselt worden. Aber ja, durfte dann bei der zweiten auch noch spielen, hatte da auch noch eine entscheidende Rolle für den Sieg. Und ja, war wirklich gut insgesamt das Spiel dann ausgegangen zumindest.
Ja, für die Leute, die im Forum nicht mitlesen oder die das nicht wissen, da Golkowski noch U23 ist, gilt für ihn keine Festspielregel für den Profikader oder für den ersten Kader. Das heißt, U23-Spieler dürfen ja quasi theoretisch alle Spiele machen. Und
Bin ich tatsächlich aber
deswegen
auch.
durfte er in der zweiten Mannschaft halt kurz danach wieder spielen.
Finde ich aber doch interessant, weil ich meine nämlich, also diese Festspielregelung heißt ja, wenn du in 2 Spielen in Folge eingesetzt wirst, scheißegal, ob es 1 Minute ist oder 90 Minuten, dann bist du erstmal raus für das Wochenende. Ich meine aber, dass das bei Olli Holthaus auch mal so war, aber der wurde nur ein Spiel eingesetzt und durfte dann das nächste Spiel auch nicht spielen. Ich glaube halt, dass das wirklich, ja, U23, genau. Er ist, glaube ich, schon 24 und dann ist er halt raus. Ich glaube aber, dass da auch schon ein Spiel reicht. Das heißt, wenn du am Samstag eingesetzt wirst, dass du dann am Sonntag nicht spielen kannst. Selbst wenn du am Freitag spielst, musst du, glaube ich, 2 Spiele aussetzen.
Ja,
Aber kann auch
genau so.
sein,
Nee,
aber ich
du hast
glaube,
recht,
dass.
so meinte ich das. Ich glaube, es gilt für das Wochenende. Ich glaube, wenn du an dem Wochenende gespielt hast, darfst du am gleichen Wochenende nicht nochmal
Genau. Ich glaube,
für die zweite Mannschaft spielen.
Festspielregel ist noch ein bisschen anders. Ich glaube nämlich, dass die heißt, wenn du 3 Spiele in Folge eingesetzt wirst, darfst du gar nicht mehr für die zweite Mannschaft spielen, wenn du über 23 bist.
Okay. Ja, das ist ja
Wenn
so ein
da
bisschen
jetzt.
wahrscheinlich die Sache, wie Meppen damals vor 2 Jahren
Ja, genau,
von
gegen
Bayern
Bayern 2,
profitiert
ja.
hat. genau.
Ja, deswegen, da habe ich das jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf, recht, aber ich weiß halt nicht mehr ganz genau, ob das da auch so geregelt war.
Ja, du hast recht, Testspiel war wahrscheinlich ein falscher Ausdruck, aber er war auf jeden Fall spielberechtigt. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte,
weil er bei U23-Spielern ist das generell so, dass die dann halt auch immer spielberechtigt sind. Ist ja auch logisch, so von der Gedankenweise ist es ja so, du willst ja als DFB, dass halt, wenn du eine U23 hast, und der DFB will ja eigentlich auch, dass halt junge deutsche Spieler ausgebildet werden für die Nationalmannschaft, so um jetzt mal ganz groß zu denken, wollen die halt auch, deswegen sind ja auch zweite Mannschaft in der dritten Liga, was man davon halten will und nicht oder nicht, das ist ja jedem selber überlassen, ja auch schon mehrmals meine Meinung zu geäußert. Aber ja, die wollen ja halt, dass halt gerade junge Leute dann bestmöglich ausgebildet werden und dann sollen die halt, wenn möglich, hin und her springen, so nach dem Motto. Gut. Aber ja, dann haben wir 3-0 gewonnen in Spelle. Insgesamt, ja, überschaubares Spiel gemacht. Eine Sache muss ich auch noch sagen, zu Marek Janssen noch. Es gab eine Szene, die fand ich auch noch sehr, sehr cool. Die hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Ich habe zweimal noch dran gedacht, das zu erwähnen. Aber dann hatte ich gedacht, warte es noch ab, bis es passt, was war in der zweiten Halbzeit. Und dann habe ich es vergessen. Auch schön, wie Marek einmal den Torwart angelaufen ist. Der Torwart holt ihn so von der Eckfahne quasi zurück. Marek läuft ihn an und schreit ihn dann abgeschrieben so ein bisschen an, so ja, 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 ja. Und dann nimmt er ihm den Ball ab, nicht, aber er verhindert sozusagen den langen Ball und feiert dann so in Richtung Fankurve einfach nur, dass er den Ball, ja, den Zweikampf gewonnen hat quasi. Fand ich auch sehr, sehr cool. Also das zeigt ja auch, sowas mag ich eigentlich auch immer gerne. Es sind nur die kleinen Sachen. Ich meine, über Tore freuen wir uns natürlich auch alle. Aber ich sag mal, wenn man sich über eine gelungene Aktion freut, so, also nicht nur eine gelungene Aktion quasi mit einer Grätsche, sondern vielleicht auch einfach nur, indem man so einen schnellen Angriff unterbunden hat, dann ist das eigentlich auch, finde ich das immer cool. Und das fand ich schön von Marek, dass er sich dann so feiert und mit den Fans feiert, so in Richtung der Fans feiert. Das hat natürlich sowohl die Fans gepusht als auch Marek und da kam so ein bisschen das Feeling wieder hoch. Ich weiß gerade nicht, zu welchem Zeitpunkt das war. Das könnte vor dem 2-0 noch gewesen sein, könnte nach dem 2-0 gewesen sein. Aber ja, war auf jeden Fall eine coole Aktion. Im Stream wahrscheinlich nicht so gut zu sehen gewesen.
Im Stream ist es mir zumindest nicht irgendwie präsent geblieben, muss ich sagen, ja. Aber trotzdem eine coole Aktion, wenn das so rüberkommt.
Und mich hat es abgeholt. Also vielleicht bin ich auch einfach abzuholen, was sowas angeht, aber ich fand's cool. Ja, zum Spiel, hast du noch irgendwas zu sagen? So richtig?
Eigentlich nur, wie gesagt, am Ende, ja, ich finde ja dein Eingangsstatement, dass man das auch hätte verlieren können. Ja, man, da hätte schon sehr viel schieflaufen müssen. Aber generell würde ich sagen, auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wie gesagt, mich hat es gefreut, dass wir das Spiel zu Null durchgebracht haben. Bleibt mir ein bisschen Glück mit viel Können. Und wie gesagt, dann souverän eigentlich drei Tore gemacht. Für Golli freut es mich, wie du ja auch schon ausgeführt hattest. Und Schmidt und Shep, Marek und Shep, quasi beide Stürmer getroffen. Eigentlich ein fast optimaler Verlauf, optimales Ergebnis.
Ja, gegen alle Aussteiger ohne Gegentor geblieben. Hatte ich noch in der NLZ gelesen, war mir auch gar nicht so bewusst, aber stimmt ja auch. 1-0 gegen Eimsbüttel, 4-0 gegen Kilia Kiel und jetzt 3-0 gegen Spelle. Könnte schlechter.
Ja.
Gut, kommen wir zum Spieltags-Awards, oder?
Kommen wir.
Zumindest die Regionalliga-Spieltags-Awards, weil bei den Frauen müssten wir das ja theoretisch dann auch noch machen. Von daher machen wir das dann immer pro Spiel natürlich oder pro Liga. Gut, wir können das natürlich auch ich überlege gerade, ob ich das bei der U23 auch noch mache. Da habe ich mir jetzt auch keine Gedanken darüber gemacht, aber vielleicht komme ich da beim Erzählen auch noch drauf. Also für mich Spieler des Spiels, ich fange einfach mal an. Für mich Spieler des Spiels Bennett Schmidt, so, ist jetzt eigentlich die einfache Wahl, weil er halt in der starken Phase uns im Spiel gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass wir dieses Spiel dann doch sehr souverän zu Ende bringen, weil da, wie gesagt, ein Unentschieden wäre halt sehr schlimm gewesen, wenn wir das Spiel dann vielleicht sogar nur unentschieden gespielt hätten, wäre auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung rund um Meppen. Und das hat er mit verhindert. Deswegen würde ich sagen, Bennett Schmidt mein Man of the Match, Spieler des Spiels. Und fand seine Leistung generell halt makellos und kann man einfach mal erwähnen. Kann man so stehen lassen.
Würde ich tatsächlich auch mitgehen. Also ich meine, er war er hat den Kasten sauber gehalten, er hat gute Paraden gehabt und ich würde sagen, da können wir uns darauf einigen.
Stimmst du mit ein? Okay. Ja. Gut, dann kommen wir zum Unsung Hero. Mein Unsung Hero ist Armin Muja, weil er dann im Endeffekt ja nur 30 Minuten gespielt hat, aber mit 17 Jahren schon so viele gute Aktionen gekriegt oder gezeigt hat und auch sich leider nicht mit dem Tor belohnt hat, aber glaube ich halt sich empfohlen hat für weitere Minuten. Und da über ihn, glaube ich, eher wenig berichtet wird, so generell würde ich sagen, Armin Muja gefällt mir in der U19, wenn ich die Spiele dann mal sehe, eigentlich immer sehr gut und hat nach Einwechslung eigentlich auch immer Leistung gezeigt. Ne? Jetzt nicht immer, ich sag mal, ich glaube, es war gegen Bremer SV zum Beispiel, wo er irgendwie nach 90 Minuten reingekommen ist und dann zwar mit einer gelben Karte aufgefallen ist, aber halt, ne, ist ja halt auch so ein Ding. Dann zeigst du dich ja theoretisch auch. Kann ja nicht immer ein Tor sein, sondern manchmal ist es dann halt nur durch Zweikampfverhalten quasi. Aber hier hat er eigentlich stark gemacht. Also viele, viele gute Aktionen gehabt. In den 30 Minuten fast ein Tor. Fast die Vorlage, zumindest von außen getrachtet. Nee, aber für 17 Jahre ist schon richtig stark.
Ja, laut meinem Ticker kam er zu einer 70 Minute, hat demnach nur 20 Minuten gespielt, aber ja.
Ach ja, ja. Ich habe schon wieder FIFA-Vibes, so, die auf 100 Minuten hoch wollten, aber ja.
Ja, oder ja. Du bist mal wieder ins Pokalspiel abgedriftet.
Ja, genau. Ja, manchmal weiß ich nicht genau, da werden 4 Minuten angezeigt und dann geht es halt doch länger, ich weiß nicht.
Ja, Muja ist eine gute Wahl. Wäre wahrscheinlich auch meine Nummer 1 Wahl, aber jetzt, um vielleicht nochmal einen zweiten Held zu besingen, der sonst, obwohl wir ihn ja am Anfang schon gewürdigt haben, würde ich da vielleicht Louis Speckermeier nochmal nehmen als Anker in der Abwehr, der jetzt auch wieder zusammen mit Schmidt natürlich, aber auch die Abwehr gut zusammengehalten hat, dass wir halt das Spiel auch zu Null behalten haben. Deswegen würde ich als zweiten unbesungenen Helden Louis Speckermeier zumindest nochmal erwähnen. Wie gesagt, wir hatten ihn am Anfang schon gelobt, aber dann würde ich ihm den Award dann auch noch geben wollen. Den hat er auf jeden Fall verdient.
Ja, ist auch in Ordnung, auf jeden Fall. Und selbst wenn ich es nicht in Ordnung finden würde, wär auch voll okay, ist ja persönliche Meinung. So, mein Spieltagsmoment war auf jeden Fall die drei Herren vor dem Spiel, den Mittelkreis von Wasser befreit haben. Also man konnte von unserer Seite aus sehen, wie das Wasser quasi stand wo die Auswechselspieler sich immer warm machen. Da war halt schon so ein bisschen was runtergetreten an Rasen. Und da konnte man schon sehen, wie das Wasser da steht. Deswegen, also, dass das Spiel angepfiffen wurde. Gut, wir haben es gewonnen, von daher will ich mich nicht beschweren. Aber wäre es nicht Meppen gegen Spelle gewesen, dann hätte Spelle das Spiel wohl, also nicht alles dafür gegeben, dass das Spiel doch stattfindet. Aber ja, vorher haben die da halt so ein bisschen Wasser runtergeschippt. Die Mannschaften haben sich ja auch übrigens nicht auf dem Spielfeld warm gemacht, sondern auf dem Trainingsplatz hinten. Und in der Halbzeitpause hat er auch noch Sand geschippt auf den Mittelkreis. Also generell, was das bringt oder so, keine Ahnung, ob, wenn du da Sand drauf kippst, ob das dann besser ist. Also keine Ahnung, aber hat er auch immer gemacht. Und deswegen mein Spieltagsmoment auf jeden Fall der gute Herr, oder die drei Herren, die da auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass der Mittelkreis von Wasser befreit wird. Keine Ahnung, aber die haben sich Mühe gegeben, dass das Spiel angepfiffen wurde, fand ich schön.
Ja, ein schöner Moment, der im Stream
natürlich nicht zu sehen war, ja klar.
Deswegen, ein Spieltagsmoment schwierig, ehrlich gesagt, weil es...
Wenn du keinen hast, ist auch okay. Du musst jetzt keinen zwanghaft suchen jetzt. Alles gut.
Dann lassen wir es dabei. Dann nehmen wir die drei Herren als Ja, als außergewöhnlich und genau,
Gut,
würde ich
machen wir dann
sagen,
weiter mit
gehen zum nächsten
unserer,
Spiel.
genau, mit der zweiten Bundesliga der Frauen, mit SV Meppen gegen FC Bayern 2. Und ja, ich muss sagen, von Anfang bis Ende ein starkes Spiel. Also wirklich, ich habe ja, oder es wird ja viel Kritik geübt von, ich überlege gerade,
Uns
ob über
auch.
die Frauen überhaupt berichtet wird, außer wenn wir das machen. Also klar, in der NOZ gibt es immer mal so ein bisschen Spielbericht und so weiter. Und die Frauen berichten ja auch selber über sich sozusagen, so mit Vor- und Nachbericht und so. Aber ich glaube, so kritische Betrachtung kann sein, dass das vielleicht sogar nur ich mache. Aber gut, egal. Aber ich habe mich sehr kritisch geäußert den Frauen gegenüber, so die letzten Wochen. So was Mentalität, was Spielidee, was Taktik angeht. Also ich habe ein bisschen Rundumschlag rausgeholt. Jetzt haben sie gegen den SC Sand 2:1 gewonnen, gegen den damaligen Tabellenführer, und haben jetzt 4:0 gewonnen gegen 5:0 gewonnen gegen gegen FC Bayern 2. Ich kann eigentlich fast nur alles, was ich kritisiert habe, kann ich jetzt wieder loben, so ein bisschen. Also klar, Bayern war richtig schlecht. Also Bayern war richtig schlecht. Ich finde, also ich glaube, wir haben da auch mal drüber gesprochen, so, dass das schlechteste Spiel, was wir jemals im Emsland-Stadion gesehen haben, oder der schlechteste Gegner zumindest mal Leverkusen war aus der letzten Saison, wo wir 2:1 zwar verloren haben, aber wo Leverkusen so unfassbar schlecht gespielt hat, dass das eigentlich schon ja, noch mal extra erwähnt werden muss. Und ich fand halt, Bayern 2 war halt sozusagen ein würdiger Nachfolger von diesem schlechten Spiel der Leverkusenerinnen damals, übrigens Bundesligist, seid dann nochmal zugesagt, aber trotzdem war das ziemlich schlecht von denen damals, und Bayern 2 auch von Anfang bis Ende ein sehr, sehr mieses Spiel gemacht. Aber trotzdem, ich möchte jetzt erstmal das Positive anbringen, und zwar war erstmal, dass wir taktisch ein bisschen umgestellt haben. Wir haben mit Viererkette gespielt, hauptsächlich, haben aber auch mit Dreierkette im Spielaufbau gespielt, und das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten hinten in der ersten Halbzeit zwar noch ein bisschen was zugelassen, was Bayern niemals genutzt hat. Also die konnten echt, also ich glaube, wenn die allein aufs Tor zugelaufen wären, die hätten es nicht geschafft, den Ball aufs Tor unterzubringen. Also war schon echt erbärmlich, was die da haben liegen lassen zum Teil. Also auch wieder so ein Ding, wenn da eine richtig gute Mannschaft kommt und ein richtig gutes Team kommt, besser gesagt, kann es halt sein, dass es da vielleicht mal klingelt. Aber deswegen, wir gucken jetzt auf das Bayern-Spiel, und da muss ich schon sagen, dass das halt mit der Viererkette super funktioniert hat. Wir haben uns gute Chancen herausgespielt über Außen. Auch Spielerinnen, die ich so etwas härter kritisiert habe, wie Wildan Kardeşler, Linda Preuß, Noreen Günewig und so, die haben ein richtig starkes Spiel gemacht. Lissi auch super Spiel gemacht. Hat mir alles richtig gut gefallen. Oh, auch Laura Sieger habe ich auch ein bisschen kritisiert, die sich nicht auszeichnen konnte oder auszeichnen musste, aber insgesamt auch ja, sich eingereiht hat in dieses gute Spiel. Ja. Also auch Nina Kossen hat auch wieder auf Außen gespielt, hat auch besser funktioniert, fand ich. Zusammen mit Linda Preuß hat man wirklich sich von Anfang an, was ich auch immer kritisiert habe, dass wir uns einfach keine Chancen herausspielen können. Nicht nur zu der schwachen Defensive, die dann dazu kam, sondern dass es offensiv auch überhaupt nicht funktioniert. War ja auch bei Sand in der ersten Halbzeit so ein bisschen zu sehen, dass wir da eigentlich nicht eine Torchance uns herausgespielt haben. Aber ne, durch dieses geänderte System, ich würde sagen, wir haben so eine Art 4-4-2 gespielt. Und Dreierkette halt im Spielaufbau. Ja, insgesamt fand ich halt schon, dass das eine klare Weiterentwicklung war. Auch Karin Bakkuis hat auch ein bisschen an sich gearbeitet, würde ich mal sagen, die ich ja auch schon fast angezählt habe. Aber jetzt so ein bisschen wieder zurückgeholt mit dieser taktischen Umstellung auch. Suzuki, die meiner Meinung nach ein überragendes Spiel gemacht hat. Aber insgesamt kann man fast keinen nehmen, der richtig schwach gespielt hat. Insgesamt war das einfach ein Top-Match.
Ja, ich würde erst nochmal zu Bayern gehen. Ich finde, du bist ein bisschen zu hart. Ich fand, so schwach wie Leverkusen waren sie tatsächlich nicht.
Ja,
Aber
aber es war schon sehr, sehr nah dran, würde ich sagen.
ja, so Bayern, ich fand Bayern, es ist schwer zu sagen, ob man das schon schwach nennt. Ich meine, Bayern hat ja mit einer etwas erweiterten U19 gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also was so die Altersstruktur angeht.
Ja. Übrigens auch Tabellenvorletzter, sei auch nochmal dazu gesagt. Also die sind sehr schwach in die Saison gestartet, genau wie die anderen zweiten Mannschaften. Zum Beispiel Wolfsburg ist ein Platz über denen und Hoffenheim ist letzter. Also ein bisschen wie die Tabelle in der ersten Bundesliga, nur halt unten. ganz witzig. Nur eben eingeworfen. Erzähl gerne weiter.
Ja, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es nicht schwach war, dass da schon Potenzial oder dass da schon technische Fertigkeiten da war. Gut, das kann man den Leverkusen dann wahrscheinlich auch nicht absprechen letztes Jahr oder vorletztes Jahr. So ein bisschen Kaltschnäuzigkeit, so ein bisschen Erfahrung einfach hat mir da, glaube ich, gefehlt. Abgesehen davon, dass man auch bei Bayern irgendwie eine ganz merkwürdige Formation gespielt hat, was man immer mal wieder gesehen hat, wo man so gefühlt mit 5, manchmal sogar mit 6 Mann auf der letzten Linie irgendwie gestanden hat. Also als wenn die so ein bisschen mit 4er-5er-Kette gespielt haben, aber dann, wenn es dann eine 4er-Kette war, dann sich trotzdem 2 Leute zurückfallen lassen haben, dass man wirklich auf einer Linie mit viel zu vielen Spielerinnen stand und dann quasi den Rückraum so ein bisschen aufgemacht hat, wo allgemein Bayern halt sehr, sehr merkwürdig gespielt hat, sage ich jetzt mal. Das kann man natürlich als schlecht sehen. Ich würde sagen wirklich, dass da doch viel dem Alter entsprechend geschuldet war, dass Bayern wirklich, ich weiß nicht, ob gewollt oder gezwungenermaßen kann ich mir fast nicht vorstellen, aber dass die ja wirklich mit einer U19 quasi auf Bundesebene spielen wollen oder auf, ich sag jetzt mal, Profi-Ebene spielen wollen. Mhm. Ob sich das dann am Ende auszahlt, gut, das muss dann Bayern halt am Ende sehen. Ob die so einen dünnen Kader haben, keine vernünftige zweite Mannschaft, was es ja ist, aufbieten können, kann ich mir, wie gesagt, fast nicht vorstellen. Gerade wo sich ja auch die erste Mannschaft so krass verstärkt hat, sag ich jetzt mal, wo man wirklich, glaube ich, jetzt in der Champions League angreifen will und zumindest auch in der Bundesliga angreifen will oder verteidigen will. Schwer vorstellbar, dass da nicht in Anführungszeichen auch was für die zweite bei abfeilt. Aber gut, keine Ahnung, wie gesagt, da 15, 16, 17-Jährige im Team waren, finde ich, das hat man dem Spiel tatsächlich angemerkt, dass wir da tatsächlich viel, viel routinierter und kaltschnäuziger waren, was sowohl was im Abschluss dann angeht. Wir haben etliche Tore einfach blitzsauber ausgespielt. Als auch im Spiel selber und auch in der Verteidigung dann, dass selbst wenn Bayern tornah irgendwie in Ballbesitz gekommen ist oder dann halt angelaufen ist, ja, haben wir da nie wirklich es gefährlich werden lassen, tatsächlich.
Ja. Ja, wir sind ja auch früh in Führung gegangen, das tat unser Spiel, glaube ich, auch gut. So ein bisschen wie das 1:0 gegen Turbine Potsdam. War es jetzt auch so, Nina Kossen mit Flanke und Thomas Hindenburg mit etwas zu viel Platz im Strafraum und dann, ja, schön ins Tor geköpft, 12. Minute.
Ja, Ecke war schon mal, glaube ich, oder?
Ja, Ecke war es, genau. Ja. War es ja gegen Turbine auch.
Ja, stimmt.
Ja stimmt, und dann hat sich... Ja, okay, in Ecken, ja, getretene Ecke. Ich hatte auch erst gedacht, ich war auch mir nicht mehr ganz sicher, wer die Ecke geschossen hat. Ich hatte erst gedacht, Linda Preuß, aber sie schießt ja von der anderen Seite. Von daher Nina Kossen mit der Ecke und Thomas mit dem Kopf. Und ja, danach vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht zu früh für das, ja, wie du sagst, richtig sagst, das junge Münchner Team, das ist ja schon richtig, dass es vielleicht auch dem eher geschuldet war. Ich fände es ja, also ich bin mal gespannt, jetzt müssen unsere Mädels nach Gütersloh oder nach Reda Wiedenbrück, die spielen, glaube ich, da irgendwo und müssen gegen Gütersloh. Und das wird dann noch ein ganz anderes Kaliber, die sind, glaube ich, Tabellenzweite. Ja, Tabellenzweite. Gerade haben wir jetzt gewonnen gegen Ingolstadt 4:1, gegen die wir ja 2:0 verloren haben. Und ja, da wird man dann die gute Leistung hoffentlich festigen können und dann einfach zeigen können, dass es die eigene Stärke war, die, ich meine, 5 Tore gegen Bayern, das macht man auch nicht so eben nebenbei. Von daher ist das schon richtig stark. Und hoffe dann einfach, dass es auch gegen eine gute Mannschaft, ein gutes Team richtig gut funktioniert.
Ja, wobei man ja so sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ihr das besprochen hattet letzte Mal. Man hat ja quasi das 5-0, dem ging ja ein 2-1 gegen den damals noch ungeschlagenen Tabellenführer Sand voraus.
Ja, klar. Nee, über Sand haben wir nicht gesprochen, aber ja, ich fand halt schon, Sand ist schwer zu vergleichen,
Ja,
weil man halt.
natürlich ist schwer zu vergleichen. Es war auch ein ganz anderes Spiel. Man war auch, ich sag jetzt mal, bei weitem nicht überlegen auf 90
Nee.
Minuten gesehen im Spiel. Aber trotzdem, ich meine, musst du so ein Spiel dann halt auch erstmal machen.
Ja,
Und
sicher, sicher.
auch da hat man, ich sag mal, so ein bisschen gegenteilig, wie wir vorhin bei Spelle gesagt haben. Genau so hat man es da halt geschafft. Da hatte man auch nur in Anführungszeichen zwei starke Phasen, aber hat sich genau in diesen beiden Phasen halt auch mit dem Tor belohnt. Und
Ja.
gut, am Ende, so blöd das Ding, reicht das dann halt auch, wenn du ein Tor mehr schießt. Und ja, da haben wir defensiv gut gestanden, wie jetzt dieses Wochenende halt eigentlich auch. Und man hat offensiv halt genau das gemacht, was man halt beim 0-0 die Woche vorher halt so schmerzlich vermissen lassen, nämlich diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, wo man ja auch eigentlich gewinnen kann, das Spiel. Und es dann halt 0-0 ausgeht, hat man gegen Sand halt seine Chancen fast
Gemacht,
schon
ja.
optimal ausgenutzt. Und dieses optimal ausgenutzt, da waren wir jetzt gegen Bayern auch ein bisschen von entfernt tatsächlich, aber gut, da will man beim 5-0 nicht drüber meckern. Da hat
Nicht zu
man
kritisch werden.
ja, ich meine, man hat tatsächlich, dafür das würde ich das eher positiv sehen, man hat es wirklich endlich geschafft, sich richtig gute Chancen zu erspielen auch. Also wie gesagt, auch ohne die jetzt alle
Ja,
zu
ja, ja.
nutzen. Und genau das ist das, was mir halt am meisten halt Hoffnung macht. Das hat man gegen Sand schon, wie gesagt, mit großen Abstrichen geschafft, weil es da halt wirklich sehr, sehr vereinzelt war. Aber gerade gegen Bayern hat man gezeigt, dass man offensichtlich weiter daran arbeitet, die Abläufe zu ja weiter zu verinnerlichen. Und da wie du im Eingangsstatement schon gesagt hast, da haben mit Suzuki und mit Kadesla, fand ich, oder auch mit Lissina, fand ich, das waren die drei
Ja,
so
stimmt,
als
die ist auch noch wichtig zu
Taktgeberin,
erwähnen.
die alle drei im Mittelfeld, ja, ich weiß nicht, die Fäden in der Hand hatten, klingt, wenn man drei Spielerinnen sagt, irgendwie ein bisschen falsch, aber die unfassbar viele Chancen eingeleitet und oder weitergeleitet haben und dadurch wirklich viele Torchancen kreiert haben.
Ja, ich finde vor allen Dingen Suzuki Chihiro fand ich wirklich am allerstärksten. Also ich muss sagen, also ich nehme das schon mal vorweg, ganz klar Woman of the Match, um das jetzt schon mal zu sagen. Also was die wirklich abseits von den Toren auch wie wichtig sie einfach für das Spiel war, das war schon wirklich erstaunlich. Also das zeigt auch, was so vielleicht die letzten Wochen so ein bisschen gefehlt hat, dass du halt wirklich jemanden brauchst im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, der wirklich das Spiel so ein bisschen ordnet. Das ist ja bei den Männern auch so ein bisschen was Willi Evsejev eigentlich, wo er prädestiniert für ist. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann steht und fällt so ein ganzes Spiel fast schon. Und das ist halt so ein bisschen was sich dann jetzt auch ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt hat, was du auch schon angedeutet hast. Auch im defensiven Mittelfeld, Noreen Günewig fand ich auch deutlich verbessert. Und auch Laura Brüning, sie auch nochmal erwähnt, in der ersten Halbzeit richtig starkes Spiel gemacht, richtig gut. Immer auf zweite Bälle gegangen, hat dann Chancen eingeleitet. Ich glaube, das war bei dem 2:0 von Suzuki auch, wo dass sie den Ball dann zurückgelegt hat. Ah, nee, oder das könnte auch gewesen sein bei dem Pfostenschuss, ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls das 2:0 von Suzuki dann in der 32. Minute an Innenpfosten und dann rein. Und oder nee, stimmt gar nicht. Das war in Pfosten und dann raus. Das war das, was ich meinte. Aber dann da das 2 zu 0 gemacht, auch sich den Ball quasi in der eigenen Hälfte erspielt oder den eigenen Angriff eingeleitet und dann verteilt und dann aber noch da gestanden und das Ding eben versenkt. Richtig stark. Also muss man wirklich sagen, was sie erstmal so für den Spielaufbau, für das ganze Offensivspiel getan hat. Neben den Toren war schon wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, ich kann mir sie nicht mehr wegdenken nach diesem Einspiel mehr als quasi zentrale Figur im zentralen Mittelfeld.
Ich fand es ein bisschen paradox, weil ich fand, sie hat die ersten Spiele schon gut gespielt. Dann ist sie, ich weiß nicht, ob das so eine Art Denkzettel war oder einfach, dass sie mal eine Pause gebraucht hat. Dann hat sie, ich glaube, zwei Spiele sogar, ein oder zwei Spiele nicht von Anfang an gespielt. Und ja, dann
Ja,
jetzt.
stimmt, gegen Jena gar nicht im Kader gewesen und gegen Sand in der zweiten Halbzeit eingewechselt, ja. Ja,
Genau, und in der zweiten Halbzeit wurde es ja dann
gegen
auch.
Hamburg in der 63. ausgewechselt beim Stand von 3 zu 0 wahrscheinlich noch.
Okay, vielleicht hatte das dann
Nee,
wirklich
stimmt gar nicht. Beim 3
gesundheitliche
zu 3
Gründe.
ausgewechselt worden. Ja, vielleicht da irgendwie, ja.
Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wurde es in Sand in der zweiten Halbzeit schon massiv, massiv besser. Und heute war es wirklich klasse, wie so ein Spiel halt gelenkt werden kann, wenn man, wie du schon sagst, wenn man einen Kopf auf dem Platz hat, wie viel das ausmachen kann. Und das ja auch gerade, wie gesagt, wie wir schon, oder wie ich schon meinte, gerade gegen so ein bisschen vielleicht noch naive Münchnerinnen, wie man da halt ja da Kapital draus schlagen kann, ist schon oder war schon beeindruckend. Und
Ja.
ja, hat mich für sie auch sehr gefreut, dass sie dann, dass bei ihr auch der Knoten geplatzt ist, war ja, glaube ich, ihr erster Treffer in unserem Trikot, und dass es dann gleich zweimal geklappt hat. Noch schöner, dass es ja sogar noch zum dritten hätte langen können, wenn der Ball nicht vom Innenpfosten quasi auf der Linie weiter lang tänzelt, sondern auch gut hätte ins Tor gehen können, da bei der Situation vor dem 2-0 war das, glaube ich, sogar noch, oder war es nach dem 2-0?
Nee, ich glaube danach.
Okay, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall
Ja, das auf jeden Fall.
noch. Ja.
Ja, fand ich auch. Also danach hatte München halt eine kurze, gute Phase oder ein paar gute Chancen, aber die waren alle wirklich so kläglich vergeben, also eine ist auch in den Highlights drin, wo unsere Abwehr mal kurz unsortiert war, und dann der Ball, sie frei auf Laura Sieger zugeht und ihr dann einfach in die Arme schießt, sozusagen das Tor relativ frei. Und sie schießt dann einfach Laura in die Arme, wo man auch dachte, also ich hätte mich sehr aufgeregt, wenn ich Bayern-Fan war. Und es waren ja tatsächlich ein paar Bayern-Fans da. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich aus München angereist sind, weil dann Respekt, weil 11 Uhr morgens war ja auch zu meinem Leidwesen der Anpfiff, war ein bisschen früh. Aber ja, wenn die dann wirklich da 7 Stunden hingefahren sind, dann ganz großer Respekt. Aber vielleicht kamen die auch einfach hier aus dem Emsland, dann ist das vielleicht auch verständlicher, dass man an das Stadion geht. Es gibt ja tatsächlich
Ja, aber
viele Bayern-Fans bei uns.
das ist ja trotzdem irgendwie eine mega krasse Ansetzung. Ich meine, gut, Bayern wird das jetzt nicht jucken. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft einen Tag vorher angereist ist. Aber das ist ja bei
Ja, glaube
uns
ich
im
schon.
Sand, also, ja, bei uns im Sand ist es ja so ähnlich gewesen. Ich meine, Sand
Ja,
sind
stimmt.
auch irgendwie 5 oder 6 Stunden Anreise. Und wenn man da
Ja.
um 11 Uhr spielen muss, ja, dann musst du entweder wirklich sehr, sehr früh los, oder du musst halt übernachten. Und ich sage jetzt einfach mal, für einen Amateurverein ist das, glaube ich, wenn man mit der ganzen Truppe irgendwie sich im Hotel einnisten muss, ist das, glaube ich, doch tatsächlich dann doch nochmal ein Kostenfaktor, wo man sich
Ja.
wahrscheinlich überlegt, ob man nicht vielleicht dann doch schon um 5 Uhr losfährt, ohne das jetzt,
Könnte
wie
ich mir
gesagt, zu
tatsächlich vorstellen,
wissen.
dass wir das wohl gemacht haben gegen Sand, ja.
Ja, könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob München das gemacht hat oder ob das bei denen überhaupt irgendwie zur Debatte steht. Wie gesagt, keine Ahnung.
Aber
Aber
Bayern könnte ich, bei
diese
Bayern könnte ich mir
Ansetzung
schon
ist halt,
vorstellen, dass die sich ein Hotel genommen haben.
ja. Aber wie gesagt, diese
Aber
Ansetzung ist halt so dämlich. Warum ist genau so ein Spiel, wo man wirklich, weiß nicht, 600 Kilometer Anreise hat, warum ist das nicht wenigstens um 16 Uhr oder
tja,
am Samstag,
14 Uhr,
dass du
ja.
vernünftig anreisen kannst. Nein,
Samstag geht wahrscheinlich nicht, weil Samstags wird nicht. Ja, wohl stimmt eigentlich nicht. Wir haben ja auch schon mal Samstags gespielt. Aber es ist nur so ein Ausnahmeding. Aber ist halt DFB, ist halt zweite Frauen-Bundesliga. Da ist vieles halt scheißegal. So nach dem Motto.
Ja. Ja,
Ja,
keine
ist
Ahnung.
blöd.
Es ist halt so eine Sache, die finde ich halt dämlich. Dann sieht doch zumindest zu, dass die wenigstens die Spiele um 16 Uhr sind, dass man vernünftig reisen kann. Aber gut,
Ja.
egal.
Naja, wird sich nie ändern.
Ja.
Außer es kommt jemand mit viel Geld und sagt, ich möchte da gerne was streamen, dann werden wir auch keine Bayern 2 wahrscheinlich mehr in der Liga sehen, sondern dann wird das anders gehandhabt. Aber gut, da sind wir noch weit von entfernt, würde
Ja,
ich
aber
mal
besser streamen, muss man ja wenigstens sagen. Das hatte ich dir ja, glaube ich, auch geschrieben. Was für eine Wohltat im Vergleich zu diesem 9-Minuten-Delay-Test von NordFV oder von
Ja,
Speedio. Ich weiß gar nicht, wer der Anbieter ist.
ja. Ein
Ist einfach
kompetenter Moderator, ein super Bild und ja,
richtig,
einfach.
richtig tolles
Zwar immer noch
Bild.
eine
Dann
KI-Kamera, aber immerhin vernünftig.
ja, genau. Und wie du schon sagst, das mit dem Kommentator, da ist ein Kommentator ohne jetzt den, wie gesagt, den NordFV. Er macht seine Sache, ich sage jetzt mal für einen Amateur, sage ich jetzt mal, auch passabel. Aber es ist halt doch schon ein Unterschied, wenn man einen richtigen Kommentator da hat, sage ich jetzt mal, der dann auch die Spielerinnen kennt und nicht nur die von einer Mannschaft, sondern von allen, also von
Ja.
beiden Mannschaften, der auch weiß, was die in den Spielen davor schon mal gemacht haben, der also sich wirklich darauf vorbereitet hat oder wahrscheinlich die anderen Spiele sogar gesehen hat. Das ist schon. Ja, das gibt dem Ganzen einfach nochmal ein anderes Feeling. Und dass man da vom NFV nicht, ja, ich sag mal, es ist ja schön, dass man eine
Man gibt.
Plattform aufbauen will, die dann auch gratis noch ist. Aber warum man, ich meine, kann ja kein Argument sein. Das ist ja die zweite Frauen-Bundesliga auch. Also
Ja,
von
richtig.
daher, dass man da nicht einfach sagt, ich will da ein Premium-Produkt draus machen. Ja, ist
Ja,
irgendwie komisch,
so wird
aber
man das nicht
gut.
verkaufen können, auf jeden Fall in der NordFV. Die Sport Total wird das irgendwann verkaufen können, denke ich.
Nee,
Aber.
so kann man zwar vielleicht einen Werbeblock im Spiel unterbringen, aber
Für Reifen,
ob
für
das dann
Pferde
wirklich
oder
Werbung
so
ist am
ähnlich.
Ende, ist die Frage. Für
Ja,
Pferdereifen,
ist
ja,
so, ist
genau.
so. Ja, nee, NordFV, ja, muss man vielleicht sagen, vielleicht wird es ja die Jahre noch besser. Sport Total hat ja schon eine große Bandbreite durch die Regionalliga West ja auch so ein bisschen aufgebaut. Und wenn man Telekom und Magenta so ein bisschen im Rücken hat, geht es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher schon. Aber NordFV oder der NFV, der legt wahrscheinlich noch viel in die Eigenverantwortung der Vereine. Und ich finde ja unseren Kommentator, der ist ja wirklich top einfach. Der ist ja genau das, was du sagst, der ist informiert. Der kennt sich, der befasst sich mit dem Gegner, mit dem SV Meppen und so weiter. Der ist ja, glaube ich, also gehe mal davon aus, dass er ein Meppen-Fan ist. Das ist ja auch in
Ja, wie gesagt,
Ordnung. Und aber der
als
befasst
unser
sich halt auch immer mit den
Kommentator,
Gegnern.
genau, da ist unser Kommentator tatsächlich die lobende Ausnahme, aber alles oder fast alles, was ich sonst an Spielen oder gerade an Auswärtsspielen halt
Ja, ist
gesehen habe,
schwierig. Ja. Naja.
ja, war halt so
Oder
nach dem
schwieriger.
Motto, oh ja, die Nummer 9. Oder dass er dann Jansen kannte man dann vielleicht noch,
Genau.
aber
Da waren sehr viele
bei
Jansen
allen
auf dem
anderen
Platz.
wurde es dann.
Genau. Ja, schwierig, ja.
Ja, oder bei allen anderen wurde es dann halt schwierig. Und wenn ich sage, da kann man unsere Mädels zum Teil schwerer auseinanderhalten, sage ich jetzt mal,
Ja.
als unsere erste Männermannschaft.
Ja,
Und
ist so.
ja, dass da dann hier nie irgendwie Grosicker und Kadessler vielleicht mal verwechselt wurden,
Ja, das ist
finde
auch
ich dann schon
schwierig,
respektabel. Und das dann, wie
ja.
gesagt, ja auch
Gleiche
in jeder
Frisur,
Situation.
gleiche.
Ja, ganz genau. Das ist dann, wie gesagt, wenn die Haare dann einmal ein bisschen schief über der Nummer hängen, dann könnte man sich da schon mal vertun. Und das ist bei den Männern ja eher nicht so selten.
Nee, das stimmt. Selten, ja. Doch sehr selten, ja.
Ja.
Gut, kommen wir aber zurück zum Spiel, würde ich sagen. Also zweite Halbzeit, eigentlich gleiches Bild. Bayern hatte, glaube ich, ich überlege gerade, ob Bayern auch ein bisschen besser noch war vor dem 3 zu 0 oder ob das nach dem 3-0 war. Aber das 3-0 ist in der 5. Nee, es muss davor definitiv gewesen sein. War das 3 zu 0 und das 4 zu 0 ist ja relativ zeitnah dann gefallen. Das muss also vor dem 3 zu 0 gewesen sein. Da hatte Bayern auch noch mal eine Chance, die ganz knapp am Tor vorbeigeht, beiging. Und ja, da hätte es tatsächlich nochmal zum Anschluss erreichen können. Ich glaube, zwar gefährlich wäre es nicht geworden, selbst wenn das nochmal 2-1 gestanden hätte. Aber wer weiß, wie sich so ein Spiel dann nochmal entwickelt, das ist immer schwer vorauszusehen. Aber auch wenn Podesta möchte ich nochmal lobend erwähnen. Ja,
die größte Chance von Bayern, würde ich sagen. Also wirklich, wo sie den Ball, ich sag mal, im Strafraum oder nahe des Strafraums kriegt und den dann aufs lange Eck zieht und der dann, keine Ahnung, einen Meter am Ende daneben geht. Ja, das war, würde ich sagen, die größte Chance, die Bayern gefühlt zumindest hatte, was ich so gesehen habe.
Mal schnell gucken, ob ich das noch irgendwo finde, wann Grossica, die du ja gerade auch erwähnt hast, wann die eingewechselt wurde, weil ich muss wirklich sagen, dass das auch ein sehr, sehr starker Wechsel war. Wir hatten ja, sie hat ja auch ein bisschen Kritik abbekommen von mir, weil sie in den letzten Wochen doch eher schwach war, meiner Meinung nach. Und muss jetzt nochmal eben schauen, weil Laura Böhring, die ich ja in der ersten Halbzeit noch gelobt habe, muss ich sagen, hat in der zweiten Halbzeit, ich glaube aber auch kräftetechnisch halt ein bisschen abgebaut und wurde dann ausgewechselt. Und das war in der 62. Minute, siehst du ja genau. Ich wollte gerade sagen, das muss ja dann auch noch, weil man hatte nämlich auch noch in Erinnerung, dass sie das 3-0 eingeleitet hat und auch das 4-0 war Kadessa. Aber das 3-0 eingeleitet hat, deswegen, das war auch ein guter Wechsel von Karin Bakhuis, dass sie dann erkannt hatte, Bröhring, die sich da ein bisschen festgelaufen hat in der zweiten Halbzeit und halt auch ein bisschen K.O. war. Und dann war das halt ein logischer Wechsel, dass man dann Cornelia Grossica gebracht hat, die aber auch sofort Wirbel gesorgt hat. Also die war auf dem Platz und hat quasi schon die erste Chance dann quasi in der Minute gehabt. Ein bisschen übertrieben natürlich, aber 3 Minuten später hat sie ja halt auch das 3-0 eingeleitet, schön über außen in die Mitte gelegt. Ich glaube, der Ball kam abgefälscht zu Wildan Kadesta. Der sollte, glaube ich, eigentlich zu Nina Kossen, die ja, glaube ich, noch stand. Aber dann Kadesta, die dann sonst eigentlich immer sehr, sehr egoistisch auf dem Platz ist, dann immer, aber in diesem Spiel, da hat mir doch sehr gut gefallen, dass sie dann viel, viel quergelegt hat, aber in ein, zwei Situationen hat sie dann auch aufs Tor geschossen, aber und dann hier jetzt auch und hat sich jetzt auch belohnt mit dem 3-0 für ein starkes Spiel, also war auch eine Top-Spielerin, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ne, und dann auch Grossica, die dann eingewechselt wurde und sofort, ja, das Tor vorgelegt hat, natürlich auch top.
Ja, das 3-0 muss man auch nochmal, würde ich auch nochmal eben da aus dem Lehrbuch einfach, also Kadessa, die den Ball quasi mitnimmt und das Tor dann selber einleitet, indem sie den Ball auch auf Grossica
stimmt,
und dann quasi im Doppelpass den Ball dann im Strafraum zurückbekommt und dann ja überlegt, souverän ins lange Eck schießt, bevor die Torhüterin halt rauskommt. Oder in dem Moment, als die Torhüterin rauskommt, den dann halt, wie gesagt, souverän oder überlegt ins lange Eck schiebt. Also lehrbuchmäßig.
Genau. Und das 4-0 auch, langer Ball auf Nina Kossen, dann auch von Wildan Kadesla, da, wo die Torhüterin auch einen Schritt rausmacht, sich dann überlegt hat, oh, ich muss wieder zurück. Und das war der Fehler. Wenn sie, glaube ich, voll durchgezogen hätte, hätte sie den Ball noch reichen können. Aber so konnte Kossen den Ball an ihr vorbeilegen und dann spätestens da war alles klar, das 4-0 in der 68. Minute. Und aber den Schlusspunkt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es danach noch einige gute Chancen gab. Ehrlich gesagt schon, ich glaube, Grossica, vor allen Dingen sie, hatte noch richtig Spielfreude und hat da ordentlich was oder den ein oder anderen Chance noch eingeleitet. Aber eigentlich der Moment des Spiels ist dann nochmal Hiro Suzuki, die halt den Schlusspunkt setzt in der 80. Minute mit einem Kopfballtor. Die kleinste Spielerin, 1,55 groß, mit einem Kopfballtor. Also vielleicht ist der Aufstieg doch noch drin, wenn ich denke, wenn tatsächlich Suzuki ein Kopfballtor macht, dann ist die Saison eigentlich alles möglich.
Und das muss man einfach sagen, das war irgendwie kein Glückstor oder irgendwie, dass sie der Ball komisch auf dem
Kopf hat. Sie hat sich da gut reingearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, das war eine Flanke. Sie sieht genau, wo der Ball hinkommen wird. Und quasi aus vollem Lauf köpft sie den Ball dann ins Tor. Also das war jetzt, ich hätte fast gesagt, das hat die nicht das erste Mal so gemacht. Ich glaube zwar schon, aber das war ein absolut... Ich meine, das kann man jetzt vielleicht ein bisschen inflationär benutzen, das Wort, aber das war wieder lehrbuchmäßig, dieser Kopfball. Wie gesagt, eine Flanke auf den Elfmeterpunkt grob. Und wie gesagt, da kommt sie aus dem Rückraum an und aus vollem Lauf köpft sie den Ball halt ins Tor, absolut chancenlos, sowohl für die Abwehrspielerin, die halt quasi auf den Ball wartet und während sie dem Ball quasi mit vollem Lauf entgegengeht, als auch für die Torhüterin, die war absolut chancenlos ist mit der Wucht, den sie dahinter gebracht hat. Also Chapeau.
Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig stark. Und witzig. Auf jeden Fall. Auch noch.
Ja, richtig, das auch.
Und auch noch ein sehr guter Punkt war, dass Jens Gerstenwaig in der 81. Minute eingewechselt wurde. Auch ja, verletzt gewesen, dann eingewechselt worden, wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden ist. Ist ja auch das, was man ja auch, wenn man Kritik übt, was man aber auch sagen muss, viele Verletzte natürlich wieder, ein sehr dünner Kader. Und das sind alles so Sachen, wenn da die ja, Spielerinnen dann auch wiederkommen, dann kommt auch noch Qualität zurück. Und jetzt hat es ja auch noch mit Qualität nach Wechseln funktioniert. Also eigentlich ein positives Beispiel, dieses Spiel für alles eigentlich. Also starkes Spiel gemacht, 5 Tore gemacht, Systemumstellung, was eine Trainerin oder das Trainerteam wahrscheinlich freut, dass die funktioniert hat. Und ja.
Das würde ich auch vielleicht nochmal hervorheben, dass wir ja auch Bakus des Öfteren mal kritisiert haben, dass sie immer nur an einem System festhält, an einer Formation und nicht bereit ist, da große Anpassungen vorzunehmen. Hat sie auf jeden Fall gemacht und hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt, ja.
Ich kann mir zwar vorstellen, dass wir jetzt eine gute Startelf wieder gefunden haben, weil da wirklich wenig gegen spricht, da jetzt groß was zu ändern. Allerdings haben ja auch die Wechsel gut funktioniert in der zweiten Hälfte. Von daher ist das auf jeden Fall positiv, dass wir da jetzt ja trotz der vielen Verletzten ja tatsächlich sowas wie Rotationsmöglichkeiten haben und vielleicht sogar ja mehrere Optionen, die gleichwertig sind, wo man vielleicht dem Gegner nicht direkt quasi eine Standardaufstellung gibt, wo er sich komplett drauf
Einstellen kann, ja.
einstellen kann, genau.
Ja, und dann war es jetzt ein Sieg. Jetzt ist Länderspielpause, glaube ich. Ich hatte erst kurz gedacht, vielleicht auch DFB-Pokal, aber ich glaube, es ist Länderspielpause. Aber ja, deswegen dauert es noch 2 Wochen, bis es dann zum Spitzenspiel nach oder gegen Gütersloh geht. Vorher können wir hier auch noch mal die Spieltasse Awards abfeiern. Women of the Match war für mich Suzuki. Hast du ja, glaube ich, eingestimmt oder würdest du eine andere nehmen?
Da habe ich auf jeden Fall eingestimmt. Wie gesagt,
Ja,
zwei Tore,
hätte man ganz viele nehmen
Motor.
können, genau. Hätte man auch Wildan
Ja.
Kardeşler oder von mir aus auch Grosica nehmen können, die ja nach Einwechslung wirklich gewirbelt hat, aber auch Nina Kossen ja zum Beispiel auch mit dem Tor oder auch mit einem guten Spiel auf Außen jetzt. Kann man alles nehmen. Unsung Hero. Ich habe eigentlich nur eine Spielerin nicht erwähnt und das ist Marie Blei. Und das eigentlich auch ein bisschen zu Unrecht, weil ich finde halt auch, dass sie gerade in der zweiten Halbzeit schon in der Dreierkette oder in der Viererkette auch, ist ja eigentlich eher eine Innenverteidigerin, hat dann aber auch auf Außen gespielt, doch wirklich starkes Zweikampfverhalten gezeigt hat und hat da eigentlich gut abgeräumt und deswegen, weil ich sie gar nicht erwähnt habe, bisher würde ich sie als Unsung Hero so ein bisschen nehmen. Und bin auch froh, die jetzt auch, glaube ich, jetzt die letzten 2 oder 3 Spiele von Anfang an gespielt hat. Gruft sich auch so langsam in die Mannschaft rein. Ist ja auch hochgezogen worden von der U20, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, macht ihre Sache, würde ich sagen, immer besser. Ja, die letzten 3 Spiele von Anfang an gemacht.
Ja, ich würde als Unsung Hero Lissina nehmen. Die hatten wir zwar, oder hatte ich zumindest am
Ja,
Anfang
ja.
mal erwähnt, aber die in diesem Feuerwerk vielleicht doch ein bisschen noch untergeht, weil, ja, ich weiß gar nicht, Torbeteiligung, zumindest hat sie kein Tor gemacht. Ich glaube, es war auch tatsächlich keine Torbeteiligung oder keine direkte Torbeteiligung
Nichts,
dabei.
was im Spielberichtsbogen
Auch
auftaucht, ne.
genau, und gerade deswegen würde ich sie nochmal hervorheben wollen, weil sie mir im defensiven Mittelfeld doch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, die dann nicht für den letzten Pass zuständig war, aber viele Bälle erobert hat und auch viele Chancen, finde ich, eingeleitet hat, die dann auch erfolgreich waren, aber wie gesagt, wo sie halt nicht den letzten Ball, sondern den vorletzten oder
Jo.
den quasi den Startpunkt zu dem Angriff gegeben hat. Und deswegen würde ich sagen, ja, ist sie so ein bisschen mein Unsung Hero des
Jo.
Spiels.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Auch eine gute Wahl. Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch auf unsere U23.
Kommen wir nicht
Wie in.
zum Match-Höhepunkt
Ja.
oder wie ist der nochmal? Sind wir wahrscheinlich uns auch
Den.
einig.
Ja, sag gerne.
Memorable
Ja.
Moment. Ja, ich wäre natürlich bei dem Kopfballtor
Okay, ja.
von Suzuki als Highlight für, wie gesagt, bei 1,55 ein Kopfballtor machen.
Ja, okay,
Ist auf jeden
ja.
Fall nochmal eine Erwähnung wert, wurde ja auch von Sport Total nochmal extra gefeatured quasi. Und ja, finde ich, kann man
Gut.
dann
Ich
auch
nehme
noch mal
einen anderen
erwähnen, auch wenn
Moment.
sie. Okay.
Ich nehme einen anderen Moment, aber ja, völlig richtig und wahrscheinlich auch der logischere Moment. Ich nehme aber die Jubelbilder auf der Anzeigetafel, weil die doch in einem interessanten Format so breit gezogen. So über die ganze, also nicht so angepasst, dass man es richtig gut erkennen konnte, sondern wirklich so als wenn man das so einfach in die Breite so gezogen hat. Deswegen war das halt so wie so ein 4:3-Bild, was man auf 16 zu 9 gemacht hat. So sah das halt so ein bisschen auf der Anzeigetafel. Das fand ich halt sehr witzig. Das waren die
Ich würde da,
Jubelbilder.
ich hätte jetzt tatsächlich vielleicht noch einen anderen Punkt, der vielleicht ein bisschen losgelöster vom Spiel ist. Und zwar finde ich es sehr, sehr witzig, dass wir, ich weiß nicht, mir ist das vorher, wenn, dann ist es mir vorher nie aufgefallen, aber dass wir als Tormusik bei den Mädels dieses Jabadabadu von den Bayern haben, fand ich zumindest bei dem Spiel ist,
Passend.
wie gesagt, ist es mir auf jeden Fall das erste Mal aufgefallen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob wir das immer haben bei den Mädels oder ob das jetzt
Ja, doch, doch.
ein kleiner Diss war. Okay, wenn das immer so ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr witzig, als ich das gehört habe. Das ist mir jetzt tatsächlich bei dem Spiel der Bayern das erste Mal so bewusst geworden, dieses
Ja.
Jabadabadu. Und ich fand es sehr, sehr witzig. Na gut,
Nee,
aber
das haben wir tatsächlich immer,
wenn wir das
ja.
immer haben, dann ist es kein matchspezifisches Highlight. Dann war das nur ja. Wie gesagt, ein witziger Moment
Ich überlege gerade, ob
für
wir
die
das auch in der
Bayern
ersten
vielleicht.
Bundesliga hatten. Ich glaube nämlich in der zweiten Liga definitiv. Aber ich weiß nicht, ob wir in der ersten Liga das dann einfach so gemacht haben, weil die haben ja auch noch Scooter dahinter. Ob das dann einfach 1:1 das der Männer war. Und dann man sich jetzt so ein bisschen abgeglichen hat, weil die Männer ja jetzt wieder Dans op de Deel haben. Aber keine Ahnung. Da müsste ich nochmal in die letzte Saison reinhören. Wüsste jetzt aber auch nicht mal hundertprozentig. Aber Jabadabadu, das ist eigentlich schon der Standard bei den Frauen, ja.
Okay, sehr, sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Also
Ja,
kann man gut zu abgehen.
kann man ja, beim 5:0 ist das fast schon egal, was da gespielt wird, aber ja, stimmt schon.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Ja, gut, dann kommen wir jetzt aber zu der U23. Hat in Celle gespielt, Eintracht Celle, im Eintrachtstadion, wie es tatsächlich hieß, was ich irgendwie interessant finde, weil so heißt ja auch das Stadion von Eintracht Braunschweig, dass man einfach, also das Stadion einfach genauso heißen kann wie ein anderes. Wahrscheinlich wird sich da niemand dran stören. Da wird nicht Eintracht Braunschweig hingehen und sagen, hier, der Anwalt kommt da hin und sagt, das dürft ihr so nicht nennen. Aber das finde ich, war ich trotzdem wie witzig, als ich das gelesen habe, wo ich gedacht habe, oh, Eintracht-Scheider? Ah, nee, das Braunschweig spielen sie, glaube ich, nicht, aber gut. Ja, da fällt mir auch noch ein, das Spiel wurde ja auch bei Sport Total übertragen, ohne Kommentar, nur Bild und so weiter. Aber trotzdem ein gutes Bild, zumindest im Real Life. Ich weiß jetzt nicht, ob das Live-Bild etwas schwieriger war. Aber da fällt mir auch ein, wenn. Falls jemand zuhört oder ich weiß, dass das wirklich oder dass die einen oder anderen von der U23 auch zuhören. Also ich weiß jetzt, worauf ich achten muss, wenn Spiele übertragen werden, aber vielleicht wisst ihr das ja eigentlich schon vorher, wenn so ein Spieltagsinfo kommt, das wird ja auch auf Instagram veröffentlicht, könnte man vielleicht reinschreiben und dann sagt hier unter dem Link ist der Stream auch zu sehen, dann für die Leute, die dann nicht auswärts fahren können. Das wär vielleicht ganz cool, dann sehen vielleicht auch ein paar mehr. Die nicht auswärts fahren können, dann auch die Spiele. Weil ich glaube, so ein paar Vereine in der Oberliga haben halt Kooperation mit Sport Total, so VfL Oldenburg zum Beispiel hatte das und jetzt Eintracht Celle wahrscheinlich dann auch. Und dann konnte man das kostenlos einfach über fußball.de gucken. Und ja, ich habe ja Favoriten SV Meppen Und bei der, da steht dann auch so ein kleines TV-Symbol bei, wenn man dann unter nächste Spiele oder letzte Spiele guckt, steht ja so ein kleines TV-Live-Symbol. Und dann weiß man, oh, alles klar, das ist im Stream zu sehen. Aber vielleicht wird das auch, ist das auch im Vordergrund gar nicht so kommuniziert. Vielleicht ist das einfach so, ich sag mal, am Spieltag. Und dann kann man das gar nicht vorher bekannt geben. Aber falls man es weiß, könnte man es ja irgendwie reinschreiben beim Stream. Das machen die Frauen zum Beispiel auch. Oder ich glaube auch der Instagram-Account oder Facebook-Account von den Männern schreibt dann auch immer rein, für die, die nicht fahren, mitfahren können, da ist der Stream. Und ja, da ist nicht mal eine Anmeldung nötig bei Sporttotal. Einfach draufklicken und gucken. Ja, habe ich dann auch gemacht, so im Nachhinein, im Real Life gegen Eintracht Celle. Ich glaube, Eintracht Celle stand in der Tabelle unter uns. Warte mal, ich gucke mal eben jetzt gerade Tabelle. Jetzt stehen sie auf jeden Fall unter uns, 13, wir sind 9. nach dem Spiel und ja, vor dem Spiel waren wir Tabellennachbarn. 4-2-3-1, normales System, wie es die U23, wie die Zweite eigentlich immer fährt. Felix Golkowski und Joe Klöpper in der Startelf gewesen, die ja auch Golli, der ein Tor gemacht hat gegen Spelle, wie wir es ja vor gefühlt 3 Stunden erzählt hatten. Und Klöpper, der ja immer mitfährt, auch selten eingesetzt wird, aber immer zumindest auf der Ersatzbank Platz nimmt, aber eigentlich unverzichtbar für die U23 in der Innenverteidigung zusammen mit ja, Moritz Hinkamp. In diesem Spiel jetzt Joshua Simonait, glaube ich, auch jetzt die letzten Spiele nur auf der Bank gewesen, glaube ich, auch noch etwas angeschlagen, verletzt gewesen. Von daher keine Option für die erste Elf. Was ich ein bisschen schade finde und mich wundert, aber ja, keine Ahnung, wie da verletzungstechnisch, wie es da aussieht oder formtechnisch, keine Ahnung, dass wir das Trainerteam besser beurteilen können als ich, logischerweise. Aber Joe Klöpper und Mo Hinkamp machen das ja auch super. Deswegen, also guter Beginn fand ich von Anfang an, viel Ballbesitz. Man hat wirklich zum Teil an der Mittellinie aufbauen können und hat Celle sehr hinten reingedrückt. Celle war aber auch, konnte man den so ansehen, dass die eigentlich nur auf Konter gelauert haben. Dass man hat Meppen kommen lassen und versucht dann mit langen Bällen zu überspielen. Das hat die ersten Minuten definitiv nicht funktioniert. Da hatte Meppen ein paar Chancen. Über Gerrit Idela gab es ein, zwei Chancen. Dann hat aber Celle ein bisschen besser ins Spiel gefunden und hat auch die besseren Chancen gehabt. Also ich würde sagen, so die ersten 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht, da war das Spiel noch sehr überschaubar, was so entscheidende Momente betrifft. Also Idela mit ein paar Schüssen, aber so richtig zwingend wurde es nicht. War auch nichts, wo der Torwart eingreifen musste. Aber dann Celle wirklich gute Angriffe gefahren. Auch ich glaube, einmal musste Vino auch eingreifen und einmal ins Außennetz. Danach grufte man sich immer mehr ins Spiel rein, beide Mannschaften eigentlich. Also es war also auch so ein typischer Havelse-Moment. Meppen mit einem Pfostenschuss und dann fast im Gegenzug Celle mit einem Abseitstor. Wenn der drin gewesen wäre, hätte man sich ja noch maximal geärgert, wenn du die gute Chance liegen lässt und dann in Rückstand gerätst. Das wäre schon richtig bitter gewesen. Das war kurz vor der zweiten Halbzeit. Aber ja, so ging es mit 0-0 in die Kabine. Und der Beginn der zweiten Halbzeit war quasi genau 180 Grad anders als der Anfang der ersten Halbzeit, weil hat Meppen die Riesenchance, Ramik Fresen querlegt und Schalock, der eingewechselt wurde in der Halbzeitpause für Idela, völlig verzieht, völlig, also wird auch abgegrätscht, aber er zieht völlig übers Tor, dass es Abschluss gab. Das war schon Hammer, dass der nicht mal aufs Tor ging quasi. Und Celle danach mit einer Doppelchance, wo Vino stark gehalten hat. Und da hat man auch so ein bisschen dem Spiel angemerkt, 0-0 wollten beide nicht. Da hat man wirklich mehr auf Sieg gespielt. War gefühlt ein etwas offenerer Schlagabtausch, vor allen Dingen nach dem 1-2, das sage ich jetzt so, weil die Tore ja sehr, sehr zeitnah gefallen sind. Es war auch so witzig, ich habe das Spiel ja, bei Fußball.de so eine Benachrichtigung angemacht, dass bitte getickert werden soll. Und der Ticker hat nicht so gut funktioniert, sagen wir es mal so. Weil ich habe eine Meldung gekriegt und dann habe ich auch drauf geguckt, habe gesagt, okay, geil, 0-0 ausgegangen wahrscheinlich, weil hat nichts gezeigt und dann Ende 2-3. What the fuck? Okay, die Tore hätte ich auch gerne mitbekommen, aber so. war, so weit war der Fußball.de-Ticker dann doch nicht. Aber gut, wir sind jetzt auch schon in der, also das 1:0 für Celle fällt in der 72. Minute. Ja, genau, 1:0 für Celle, ja. Ich war kurz irritiert, ob das ein 1:0 für uns war, aber nein, natürlich nicht. Kopfballtor am ersten Pfosten nach Ecke. Zwei Meppner uneinig, wer so in den Zweikampf gehen soll. Und dann konnte er, der Zellianer, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Zeller konnte dann einnicken. Aber zwei Minuten später, quasi fast im Gegenzug, Klöpper mit einem langen Ball auf Kugland. Kugland wirklich, der den Ball, also man kann sich die Highlights auch angucken, auf fußball.de. Wirklich stark, wie er den Ball per Brust in die Mitte leitet quasi und dann Martin Ramming-Friesen dann bedient, der dann den Torwart verlädt. Also 1:1 im Gegenzug. Und das 2:1 ist dann etwas später gefallen. Jetzt hätte ich übrigens nur noch die Tore auf, weil dazwischen ist nicht mehr so viel passiert. Ich meine, von der 73. Minute bis zur 91. ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Also es gab noch ein paar Chancen abseits der Tore, aber ja. Das 2:1, Ecke von Kugland und der Ball landet bei Klöpper, der dann Simon Töppen, der jetzt ja auch nach Verletzung wieder Stammspieler ist, jetzt sich auch mit dem Tor belohnt hat, also wirklich Klöpper dann in die Mitte gelegt, stark auf Töppen, der dann ja mit voller Wucht das Ding unter die Latte knallt oder in die Maschen knallt, und die Latte nicht, aber sehr zentral, aber schon mit viel Gewalt damit, den wollte er da auf jeden Fall hinballern. Und dann stand es 2:1. Danach hatte Meppen auch noch 1-2 Chancen auf 3:1 zu erhöhen, aber es war so ein offener Schlagabtausch, ging wirklich hin und her, weil Celle hat halt auch auf den Ausgleich gedrückt. Und der fiel dann auch in der 89. Minute. Meppen etwas unsortiert im 16er, ein Ball über die rechte Seite, dann in den Rücken der Abwehr, durch den ganzen Strafraum und dann nochmal zurückgelegt worden, um dann halt ja in die Ecke zu schlänzen, den Ball. Also da muss man wirklich sagen, da war Meppen überhaupt nicht ja im Zweikampf verhalten quasi. Also wenn er wirklich durch den ganzen Strafraum geht und dann nochmal quergelegt wird, irgendwie muss da einer reingehen, um den Ball zu klären. Hat es aber nicht. Aber es war nicht der Schlusspunkt, weil in der 91. Minute Felix Golkowski gegen Spelle noch den Schlusspunkt gesetzt, hat hier den Siegtreffer stark eingeleitet quasi, weil in der Vorwärtsbewegung von Zeller hat er den Ball erobert und hat dann Schalock bedient, der dann stark verwandelt hat. Also wirklich Golli, ich würde sagen, etwas hinter der Mittellinie den Ball erobert, dann komplett nach vorne getragen, bis zum 16er Schalock bedient und der dann stark verwandelt, und dann gab es natürlich keinen Halt mehr. 91. Minute, 3:2 Sieg und eigentlich auch ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt sagt, in der ersten Halbzeit ging nicht so viel für beide Mannschaften nicht, und da hatte die leicht besseren Chancen Celle, aber in der zweiten Halbzeit, auch wenn man 1:0 Rückstand geraten ist, hatte man ja schon die besseren Chancen auf Sieg. Es war ein verdienter Sieg. Ein Unentschieden wäre, glaube ich, hätte sich wahrscheinlich auch niemand groß beschwert, außer natürlich, wenn man in der 89. Minute ein Gegentor kriegt, dann beschwert man sich schon. Aber insgesamt auf jeden Fall ein verdienter Sieg für unsere U23, und man reitet gerade die Welle weiter. Das ist, glaube ich, der dritte Sieg in Folge jetzt für unsere zweite.
Der dritte Sieg in Folge, da hat man sich so ein bisschen aus der Abschiedsgefahr oder aus der gröberen Gefahr wirklich jetzt rausgearbeitet. Und verschafft sich gerade so ein bisschen den Anschluss wieder ins gesicherte Mittelfeld, würde ich sagen.
Genau, man hat jetzt 6 Punkte Vorsprung. Das hatte man ja nach dem letzten Sieg, witzigerweise, den wir besprochen haben, also der letzte Sieg war ja gegen Forstfelde. Oder? Ich schaue nochmal eben kurz auf Kicker. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Weil ich überlege gerade, nach Forstfelde kannst du ja gar nicht. Ja, stimmt, doch, stimmt, gegen Forstfelde hat man 1:0 verloren. Ja, doch, richtig. Das war das letzte Heimspiel, was wir, glaube ich, noch besprochen haben, weil in Bornreihe haben sie 2:1 gewonnen. Jetzt haben sie 3:2 gewonnen gegen SV Ramlingen, Elershausen, und jetzt halt gegen den Männerturnverein. oder was heißt MTV nochmal? Ach, das müsste das heißen, glaube ich. Eintracht Celle. Und ja, jetzt hat man, wir hatten nämlich das letzte Mal irgendwann mal gesagt, dass man 6 Punkte Vorsprung hat auf den Nicht-Abstiegsplatz, aber da hatten noch ein paar Mannschaften ein oder zwei Spiele Rückstand, und dann ist es auf 3 Punkte Rückstand zusammengeschrumpft, 3 Punkte Vorsprung zusammengeschrumpft, und jetzt ist es halt so, man hat 6 Punkte Vorsprung und Die bleiben auch. Es gibt zwar noch Arminia Hannover, die ein Spiel weniger haben, aber die haben 8 Punkte und Meppen hat 17 Punkte. Also kann das nur auf maximal 6 Punkte ran zusammenschrumpfen, weil Ramling Elershausen ist auch unterm Strich und hat 11 Punkte. Und deswegen hat man jetzt aktuell ein ganz gutes Polster sich wieder rausgearbeitet. Nach dem ja, sehr, sehr guten Saisonstart, der kleinen Schwächephase, ist man wieder auf einem Hoch angekommen.
Ja, und ich glaube, und jetzt, wie wir das auch bei den ersten Männern gesagt haben, ist das wahrscheinlich die Leistungsfähigkeit ganz gut dargestellt für die Liga. Was aber auch natürlich, muss man schon sagen, nach zwei Aufstiegen und einigen Abgängen in die erste Mannschaft auch schon Wahnsinn ist, dass man da so eine starke Leistung zeigen oder spielen kann in der Liga.
Auf jeden Fall. Kann man fast gar nicht hoch genug hängen, was da für einen Aufwand betrieben wird in der U23, bei der zweiten und wie einfach wie da gearbeitet wird, wie da trotz Abgängen immer noch ein richtig starkes Team auf den Platz gestellt wird, wie jeder für jeden arbeitet, wenn es auch mal nicht so läuft, das finde ich einfach auch überragend.
Ja, überragend ist das Wort, was es am besten beschreibt, was die Zweite da in den letzten Jahren einfach ableistet.
Und was natürlich auch wieder einfach unfassbar ist, ist natürlich, wer ist mal wieder der Typ mit den meisten Toren? Es ist wieder Martin Ramingfresen. Das ist egal, in welcher Liga, den kannst du wahrscheinlich auch, Julian Nagelsmann, nimm ihn mit, ist egal, der trifft auch in der Nationalmannschaft, schwöre ich einfach drauf. Es geht einfach nicht anders, es ist unfassbar. In jeder Liga ist der einfach, trifft er einfach immer. Das ist echt überragend.
Ja, kann mir das auch, kann mir das auch irgendwie... Wenn er schon Undorf nicht mitnimmt, dann soll er wenigstens Ramingfresen mitnehmen.
Genau, echt mal. Also ist doch auch, das ist auch die logische Konsequenz dann eigentlich. Und vor allen Dingen, er ist ein klarer Neuner. Also da... Ich überlege gerade, ich glaube, Top-Torschütze in der Liga ist er wahrscheinlich nicht. Dafür haben, glaube ich, auch so Bersenbrück und ich glaube, Kickers wahrscheinlich noch zu viel Tore im Gegensatz zu uns. Ja, Bersenbrück hat 32 Tore. Und wir haben 22 Tore. Die zweitbeste Offensive ist Kickers. Die haben 26 Tore. Also, ja, wahrscheinlich gibt es da noch einen, der ein bisschen besser trifft als Ramingfresen. Aber es ist einfach unfassbar. Der schießt einfach jede Liga zusammen.
Ja, man müsste wahrscheinlich einfach mal gucken über die letzten Jahre. Da würde er auf jeden Fall ganz vorne stehen. Ich sag mal, selbst wenn man dieses Siebtliga-Jahr mit gefühlt 50 Toren nicht reinnimmt. Aber ja, ist schon Wahnsinn. Aber
was ich habe jetzt bei Bersenbrück mal geguckt. Ja, was er da abarbeitet. Ja, ist einfach der Hammer. Ich habe jetzt bei Bersenbrück gerade geguckt. Da hat der beste Torschütze 9 Tore. Und Ramingfresen hat 7. Ah, okay, Tito Steffens. Bei Kickers Emner 10 Tore. Aber das ist ja nicht weit entfernt. Also ich sag mal, die Torjägerkanone, die ist noch in greifbarer Nähe. Ja, easy. Nice.
Ja, sauber. Ja,
völlig verrückt. Ja, dann haben wir, ehrlich gesagt, die drei Spiele in aller kürzester Form besprochen. Und wir können dann eigentlich auch zum Ende kommen. So. Also Spieler des Spiels muss ich jetzt bei der zweiten auch überlegen. Also es ist echt schwierig, weil es ist eigentlich sticht keiner so richtig raus. Es war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Ich würde vielleicht mal Joe Klöpper einfach mal nehmen. Joe Klöpper, einer, der ja auch wahrscheinlich auch viel mit der ersten mittrainiert und dann bei der zweiten dann aber trotzdem auch immer Top-Leistungen abfeuert. Und deswegen würde ich ihn jetzt mal nehmen. Er war an 2 Toren direkt mitbeteiligt. Als Vorlagengeber oder halt als der den Angriff eingeleitet hat. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Joe Klöpper. Auch defensiv mir nicht aufgefallen mit einer schlechten Aktion. Von daher nehme ich ihn mal als Man of the Match rein und Unsung Hero. Ja, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keinen. Könnte ich alle nehmen, das ist ja das Ding. Ich sag mal Olli Holthaus. War jetzt ein bisschen unauffälliger im ganzen Spiel, hat mir aber eigentlich in der ersten Halbzeit, die ja nicht ganz so gut war, doch gefallen, dass er halt immer, wenn Flanken dann in den Strafraum gekommen ist, er immer unterstützend da war für Raming Fresen. Und deswegen nehme ich ihn jetzt einfach mal rein und um mir jetzt schnell noch, ist so wie Hausaufgaben abschreiben im Bus, um jetzt nicht komplett blank dazustehen, nehme ich jetzt die beiden, um jetzt ehrlich gesagt ohne großartig drüber nachzudenken, nehme ich die beiden jetzt auch mal rein. Ja, Moment des Spiels war natürlich der Stream insgesamt, dass es einen Stream gab, das muss man immer erwähnen, sonst wüsste ich nicht, ob wir das heute besprochen hätten, wahrscheinlich halt nicht, deswegen auf jeden Fall nehme ich das noch mit rein. Ja. Ausblick aufs Wochenende wollte ich da noch eben geben. Für mich natürlich das perfekte Wochenende, einfach weil dreimal SV Meppen an drei Tagen am Wochenende. Das heißt einfach für mich, ich kann überall hinfahren. Das ist einfach klasse, weil am Freitag spielen die ersten Männer zu Hause gegen Weiche Flensburg. Am Samstag spielt die zweite bei Atlas Delmenhorst, da habe ich schon richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Und den Bock, den ich hatte, ist etwas weniger geworden, als ich ein Bild vom Stadion gesehen habe. Weil ja, so eine Tatanbahn drumherum, kriege ich schon wieder zu viel, da ist man wieder so weit weg. Ist ja fast schon wie ein Stream, in Anführungsstrichen. Aber naja, trotzdem, endlich ein Auswärtsspiel auch mal wieder mitnehmen von der zweiten. Das hat sich sonst terminlich einfach nie ergeben. Das ist, da muss man immer abwägen, was guckt man denn jetzt. Und deswegen freue ich mich, dass die zweite und Delmenhorst ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Auswärtsspiel, wo wahrscheinlich auch ein paar Gästefans da sind und ein vernünftiges Stadion halt so, was jetzt Tatanbahn abgesehen, aber halt so ein befestigtes Stadion, auch Celle, wenn man sich das anguckt, sah halt auch so ein bisschen aus wie unser B-Platz. Von daher ist das vielleicht schon ganz cool. Und ich war auch noch nie in Delmenhorst. Und am Sonntag, sei dazu gesagt, die ersten Frauen spielen ja nicht, deswegen U23 oder U20 Frauen, die spielen gegen den ersten FC St. Pauli 1. Die kommen zu uns nach Techlingen dann, freue ich mich auch schon drauf. Und wer woanders hinfahren möchte, das sind halt die drei Spiele, die ich auf jeden Fall besuchen werde, wenn nichts dazwischen kommt. Die dritte spielt noch beim Tabellenführer Schwefingen 2 im Emsandstadion auf dem C-Platz. Dann spielt die A- und B-Jugend spielen am Sonntag. Um 11 und um 14 Uhr, also das kann man dann auch beides noch mitnehmen und die dritte spielt um 13:30 Uhr, also da kann man sich entscheiden, wo man hingehen möchte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, gegen wen.
Klingt nach einem sehr fußballintensiven Spiel.
Ja, deswegen, ich schau mal eben nächste Spiele, das kann man bei fußball.de auch immer alles schön eingeben und dann wird man, ja, benachrichtigt nicht, aber man kann es immer sehen. Stimmt gar nicht, die A-Junioren spielen gegen Werder Bremen am Samstag. Und die B-Junioren spielen gar nicht. Na gut, dann hatte ich das falsch. Aber die C-Junioren, ne, doch, die B-Junioren spielen in Spelle. In Spelle tatsächlich. Ja, aber unsere zweite, das haben wir eben zwei. Also das sind die Jungs von David Rosogic. Und die B-Junioren spielen doch am Samstag um 11 Uhr, hatte ich Samstag und Sonntag vertauscht, die spielen gegen Holstein Kiel 2 in der Regionalliga. Das Spiel gegen Spelle ist Landesliga. Und am Sonntag, ja, sind halt die beiden Spiele SV Meppen 3 gegen Schwefing in Meppen und SV Meppen U20 Frauen gegen St. Pauli Frauen, der ist in Techling, Regionalliga Nord. Und die dritte ist zweite KK. Also genug SV Meppen zu sehen, zum Gucken, zum Fahren. Manche im Stream, manche nicht. Von daher ja, kann man sich das geben, so wie man denn möchte.
Genau, und für alle, die das nicht gucken wollen oder können, dann wahrscheinlich nächste oder kurz danach zum Hören.
Ja, genau. Podcast. Bei dir oder bei euch. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier alles angehört hat. Ich glaube, die Soundqualität hat sich im Laufe des Podcasts bei dir ein bisschen verbessert, aber kann ich mich auch irren. Zwischendurch war es, glaube ich, abgehakt. Vielleicht ist das aber auch was ihr gar nicht hören werdet. Vielleicht, wenn das hochgeladen ist bei Podigy, wird das irgendwie geregelt, weil die kodieren das ja auch und verbessern die Qualität durch Magie wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie das geht. Ich vermute mal, dass es Magie ist. Und deswegen, ja, vielleicht die technischen Sorgen um.
Was? Ja. Naja, alles gut.
Vielleicht sind die technischen Sorgen, die ich hatte, völlig aus der Luft gegriffen. Die zwei Stunden, die wir jetzt hier schon reden, Sorge im Hinterkopf, waren völlig unbegründet. Und dann danke ich fürs Zuhören. Zwei Stunden muss man sich ja auch anhören, aber ja. Wer sagt, das ist mir zu lang, ich habe ja immer Kapitelmarken reingemacht, dann kann man immer das hören, was man hören möchte und kann das auf die Woche verteilt hören. Vielleicht ja, schafft man es ja tatsächlich noch bis Freitag.
Schön, dass du das am Ende erwähnst.
Was
Wenn
denn?
sich jetzt einer durch die 2 Stunden durchgequält hat, am Stück denke, ach, da war ein Kapitelmarken, hätte ich ja gar nicht am Stück hören
Na!
brauchen.
Ja, das ist doch das Beste, wenn man das dann hört und dann besser weiß fürs nächste Mal, dass sich ärgert, dass er so lange dazu gehört hat. Aber vielleicht hört man das auch von Anfang bis Ende. Aber ja, ich meine, Kapitelmarken sollten einem auffallen, vielleicht auch nicht. Aber ja, wer von der Länge des Podcasts abgeschreckt ist und deswegen ihn nicht runtergeladen hat, tja, der wird das jetzt auch nicht hören. Tut mir dann leid. Aber ja, wenn du und ich aufnehmen, dann artet es halt immer aus. Tobi
Aus
schält
irgendeinem
mich
Grund,
bestimmt.
weiß auch nicht. Genau, das
Ich verstehe es
Korrektiv
auch
von
nicht.
Tobi fehlt. Und jetzt möchte ich nochmal kurz, bevor du jetzt beendest, möchte ich nochmal einen Part von Tobi, ne, übernehmen und nochmal erwähnen, du hast ja gerade schon wieder ein großes Programm, was du auf dich nehmen wirst nächste Woche, aufgezählt, dass man den Podcast natürlich auch unterstützen kann oder euch beiden im Speziellen unterstützen kann, entweder über 5-Sterne-Bewertungen überall, wo man Podcasts runterladen kann, wo es Bewertungssysteme gibt, oder dass den Fans des Podcasts ja auch aufgefallen sein könnte, dass es schon seit 1, 2 Folgen keine Danksagung mehr am Anfang gab, dass es auch immer einen PayPal-Link gibt, der
Stimmt.
zumindest einen Teil der Bierkosten dann im Stadion decken kann. Oder was auch immer gerade notwendig ist für den Podcast.
Ja, ich gucke
Genau,
gerade jetzt so
das
spannend.
wollte ich noch mal erwähnt haben, weil ja, sowohl ich als
Ja, sehr
auch,
gut,
glaube
sehr
ich,
gut.
viele anderen da draußen das sehr zu schätzen wissen. Wie gesagt, jetzt bin ich ja, konnte ich meinen kleinen Teil dazu beitragen, aber normalerweise bin ich ja
Ja,
auch
du bist
nur
jetzt auch schon
Hörer.
festes
Also
Mitglied. Ich
ja,
schreibe dich
diese
auf jeden Fall
Saison
auch
ist
in das
tatsächlich.
Impressum mit rein.
Diese Saison ist, weiß nicht, auf Sonderfall. Wie gesagt, ich bin ja gerne bei euch zu Gast, aber im Normalfall zumindest bin ich ja auch großer Fan des Hörens ohne Sprechen, und deswegen ja auch nochmal ein Dank an dich und an Tobi natürlich auch, dass ihr den Podcast so gut macht und so viel Reise und Zeit dafür aufwendet.
Ja, dafür sind wir Fan, dafür machen wir das auch aus Spaß, an der Freude. Und auch freut mich das immer, wenn ich die Downloadzahlen sehe und die Bewertungen, die jetzt nicht mehr geworden sind auf Apple, aber trotzdem, es sind schon viele Sterne-Bewertungen auch auf Spotify und so. Und wenn ich da andere Podcasts sehe, dann freue ich mich doch schon, dass wir so eine treue Hörer schafft. Haben und auch, ich freue mich auch immer über Lob, über den Podcast und Kritik nehme ich auch immer auf. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt halt in der Soundqualität niederschlägt und hoffe einfach, dass das, wenn das jetzt so war, ein einmaliger Ausrutscher ist und dass das beim nächsten Mal, aus welchen Gründen auch immer, oder warum das aus welchen Gründen auch immer, dass dieses Mal so schlecht war, dass es beim nächsten Mal einfach besser ist. Und damit beenden wir diesen Podcast und ich sage danke, Lutz, dass du auch dass du hier eingesprungen bist. Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen, ja, Weiche wieder. An welchem Tag nicht? Weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich dann wieder Anfang der Woche. Und ja. Danke auch an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.